Sperrgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 346, heute mit Felix.
Markus hat gesagt, ihr müsst mehr retweeten.
Komm klar, hey. Ja. Hi.
Und ich bin übrigens auch da. Und ich bin Ingo.
Hallo.
Hallo, schön, Ingo.
Dass ihr einfach übereinander drüber sprecht. Das ist dann total toll, das zu schneiden hinterher.
Na, du weißt ja, wo wir anfangen.
Ja.
Schneid mich einfach vor den anderen, Felix.
Die Hörer sind dann immer total verwirrt. Ja. Ich weiß auch mal nicht, ob ich das besser rausschneiden soll, wenn wir irgendwie so übereinander sprechen oder ob man das einfach drin lässt. Schon manchmal.
Ingo, wie viel Stress machst du dir mit unserem Podcast?
Nur manchmal, wenn man so noch so durchdenkt, könnte man jetzt eigentlich wegschneiden hier ein Stück, aber ja. Meistens.
Und dann machst du es nicht.
Genau.
Ende der Geschichte.
Ende der Geschichte. Nee, weil ich war tatsächlich, ich war ja am letzten Wochenende auf so einer Podcasting-Konferenz, da kommen wir später nochmal zu, glaube ich.
Wow.
Ja.
Foreshadowing. Das ist ja
professionell. Das ist ja krass.
Professionell krass, genau.
Oder hat das vielleicht nur gerade reingeschnitten? Weiß nicht.
Natürlich. Sonst alles schick bei euch. Wie geht's? Wie steht's? Seid ihr
oh ja.
Hier sind gerade Ferien.
Erholt nee. Nicht.
Also hier sind keine Ferien.
Ja.
Darum.
Aber du kriegst auch keine Ferien mehr.
Nee. Nee. Ich muss mir auch Urlaub nehmen, um mit den Kindern dann was zu machen. Ferien zu machen. Ja. Aber so ist es hier. Und wir starten in diese Sendung. Habt ihr was Blast from the Past-mäßiges mitgebracht?
Ja, da haben wir so ein, theoretisch würde das auch in AI der Woche, in III der Woche passen, aber es war ein Kommentar zu einem Paper, was ich natürlich auch nicht gelesen habe.
So wie sich das gehört.
So wie man das mit Papers macht, aber Abstract, die haben da,
muss genügen.
Genau, ich habe das Abstract angeschaut, das muss.
Die ersten zwei Zeilen, das muss reichen.
Genau. Die haben sich wohl angeschaut, die Leute, die mit GPT-4 gearbeitet haben und welche, die ohne gearbeitet haben. Und das zeigt zwar, dass der Initial Task irgendwie, dass man da schneller ist. However, we additionally find that when accessing, was?
Was?
Jesus Christ. When access is subsequently taken away. Ingo schneid das raus, ja. Schneid da irgendwas anderes lustiges rein.
Ingo schneid das raus.
Das ist ja aber peinlich.
Ja, ich mach da einfach AI drüber.
Genau, mach da einfach AI
drüber. Der repariert einfach den Text dann, was gesagt wird. Das ist super.
Genau, also was die essentially sagen ist, dass man halt mit ChatGPT zwar besser ist, aber sobald die Leute dann kein ChatGPT mehr haben, schlechter sind als
dass sie quasi nicht gecheckt haben, was sie eigentlich tun, aber das.
Genau, also du lernst, also ich glaube, das Argument ist so ein bisschen, du lernst halt viel weniger. Also dein Learning, also ist halt viel schlechter.
Ja klar, wenn dir jemand sagt, schreib einfach genau das hin, beziehungsweise schreib es für dich hin, anstatt dass du es liest und dann selber hinschreibst, kann ich mir schon vorstellen, dass man da weniger.
Genau, also das ist auf jeden Fall interessant. Und der Hörer hat hier gemeint, das könnte auch gut sein, dass das beim Programmieren so ist. Da ging es, also in der Studie ging es irgendwie um, ich glaube, Matheaufgaben. Aber was ist Programmieren, wenn nicht ganz viel Mathe?
Matheaufgaben.
Ganz viel Matheaufgaben.
Das ist auf jeden Fall kein Mathe.
Ja, nee.
Außer eine Vorloop ist Mathe, dann ist es Mathe.
Ja.
Vor i ist gleich 1. Du musst schon zählen, dann musst du aufpassen. Yeah.
Und genau darum gibt es ja dieses Range-based Vorloops, wo du nicht
mehr selber zählen drüber nachdenken.
Weil Leute nicht zählen können.
Ja, das stimmt.
Weil es halt voll das Problem ist, dass Leute das falsch machen.
Immer wieder verchecken, ja.
Also ich auch.
Oft bei One-Sachen.
Ja. Ich nehme mich da gar nicht aus. Ich mache das auch falsch.
Deswegen genau. Ranged, ja. Ja, okay, alles klar. Das heißt, was machen wir jetzt? Nicht benutzen zum Lernen.
Ah, keine Ahnung.
Aber wenn du irgendwelche langweiligen Sachen machst, dann kannst du es schon benutzen, weil es eh scheiße ist.
Tja, also ich meine, kannst machen, was ich meine, du willst.
Also ich glaube, bevor quasi eine Person von Excel-Sheet A nach Excel-Sheet B irgendwas kopiert, das kann auch ein Computer machen, ganz ehrlich. Da lernt man nichts mehr. Das kann auch jemand anders tun.
Das stimmt. Ja. Ja, so, ja, und selbst wenn man echt nur so, ja, kleine Sachen irgendwie wegdingst, ich meine, so den großen Gehirnschmalz muss man dann eh irgendwo nochmal reinstecken.
Ja, es gibt schon ein paar Use Cases für generative AI, also ist ja schon so.
Also, keine Ahnung, du musst ja halt irgendwie, ja, du solltest ja vielleicht trotzdem noch überlegen, was du so machst, auch wenn du dann AI benutzt, aber das ist auch ja, nicht klar. Überraschend.
Genau. Ja, das ist, glaube ich, bei allem, was wir so hier vorstellen, irgendwie nötig. Man sollte schon wissen, was man tut. Ja. Oder sich zumindest damit beschäftigen. Und dann feststellen, ja, kann man so machen. Oder auch nicht.
Oder auch nicht, ja, genau.
Ja. So, dann gab es noch mal ein paar Kommentare zu Docker Swarm. Ich habe das ja letztes Mal angekündigt. Ich bin leider nicht dazu gekommen. Ich hatte gehofft, ich habe die Woche ein bisschen Zeit und könnte mehr damit rumspielen, bin aber nicht dazu gekommen. Im Endeffekt macht hier Tuxlo die Argumentation auf, ja, ich soll das nie machen, ich soll doch gleich Kubernetes nehmen. Auf der einen Seite hat er natürlich recht, aber das war ja so ein bisschen auch Ziel der Geschichte, eben nicht Kubernetes zu nehmen, sondern sich nochmal was anderes anzugucken und das vielleicht für so ein kleines Setup, wo man echt nur, ja, 3 virtuelle Maschinen hat und die Container auf diese 3 Maschinen verteilt. Dafür fand ich das ganz nett und wie gesagt, bin noch in der Testphase, kann man sich drüber streiten und es wurde auch gemacht in unseren Kommentaren. Leute sagen, nee, mach's auf keinen Fall, nimm lieber gleich Kubernetes, wenn dann gleich richtig.
Wenn schon, denn schon.
Ja, wenn schon, denn schon, genau. Dann haben sich Leute tatsächlich auch gewundert, ob das jetzt irgendwas Neues ist, das habe ich ja letztes Mal schon versucht zu erklären, nee. Gibt's auch schon wieder eine Weile, aber es ist eben nicht mehr dieses Original Docker Swarm, also es gibt jetzt ein Docker Swarm Classic und dann gibt es jetzt das, was sie jetzt Docker Swarm nennen, was ein bisschen neuer ist, aber andere Leute sagen, nee, mach mal lieber gleich Kubernetes. Also das könnt ihr euch aussuchen. Gibt Leute, die sagen, ja, kann man schon machen, andere sagen, nee, vorher Finger weg davon. Und was wir dann so beim drüber schlafen nochmal, wir hatten ja dann gesagt, ja, Container und Kubernetes, Docker, hätte es ja schon so in meinen Studienzeiten schon geben müssen. Ich habe wieder rausgefunden, was das war, was wir tatsächlich benutzt haben. Es war OpenVZ.
Ah, verrückt.
Puh. Ja, krass. Genau. Das waren krass, die Container, die wir da verwendet hatten.
Das damals.
Das war das Zeug vor Docker. Das war auch tatsächlich.
Ja, das waren quasi diese VMs, wenn du bei so einem VM-Hoster bist und dann hat er dir gesagt, ja, du hast schon eine VM, aber dann hattest du Shit, ja, also diesen OpenVZ-Container, wo nicht mal, noch nicht mal einen Kernel updaten konntest, weil der Kernel kam von da drunter.
Genau.
Das ist halt genau das, ja.
Ja,
das
ja. Genau das. Genau, das waren halt eben keine virtuellen Maschinen, aber es heißt OpenVZ, heißt für Open Virtualization. Genau, ist dann auch irgendwann damit sterben gegangen, glaube ich, ne? Also das ist, ja.
Ich hoffe letzte, doch.
Ja, gibt's, seit knapp 10 Jahren nicht mehr.
Ja, ich hoffe doch.
Ja, es gibt halt
die auch. Die Dinger waren ja auch so absurd überprovisioniert dann. Also wenn du da quasi auf so einem Hoster warst, dann waren einfach 5000 Leute oder sowas, auf diesen Shit-Ding auf so einem Xeon mit 2 Kernen oder so. Und ja, das war halt immer Kacke, ja. Das war einfach der größte Trash. Aber war halt billig, aber trotzdem scheiße. Also dann immer direkt KVM nehmen. Aber die Zeit gibt's nicht mehr, also muss man nicht mehr drauf achten jetzt. Hoffentlich.
Ja, genau. Naja, entweder hast du richtige virtuelle Maschinen, ja, mit KVM oder dann hast du dann doch nur irgendwie LXC oder eben irgendein Docker. Aber dann hast du es dir hoffentlich selber weggedockert und bist nicht in den Docker eingesperrt. Wobei, kann auch sein. Oder die Leute machen einfach nichts mehr.
Die Leute hören einfach auf, die machen nur noch SaaS. Sie sagen so, hier, ich hätte gern ein.
Genau.
Was braucht man so?
Die machen, die genau, heutzutage gehst du in die Cloud, ne, und benutzt irgendwie, keine Ahnung, Amazon, schieß mich tot oder Azure oder sowas und machst dir aber darüber keinen Kopf mehr und gehst nicht mehr zu so einem
Billighoster. Aber das ist ja auch immer VMs, oder? Oder nimmt man da auch dieses?
Nee, dann nimmst du auch, da hast du auch VMs, ja. Meistens auch.
Ja, irgendwie. Genau. Aber dann ist ja normal quasi. Aber es geht ja um diese SaaS-Dinger, wo du dann irgendwie so eine Instanz von irgendwas bekommst. Gibt es das noch? Gibt es auch noch?
Ja. Oder? Ja, klar. Je nachdem, welche Software du brauchst, gibt alles als SaaS. Alles. Okay, das wollte ich nur ergänzen. Also wie gesagt, manche Leute sagen, Docker Swarm kann man benutzen, andere sagen nicht. Und ich habe nochmal in meinem Gehirn gekramt und das hieß OpenVZ, was wir vor Docker verwendet haben.
Das gibt's, also Leute entwickeln gibt's das wohl noch.
Echt?
Also ich habe das kurz auf die Wikipedia und dann das linkt auf so ein Bitbucket und da gibt's halt so ein paar Repositories und so da gibt's so ein Handvoll Repositories, die irgendwie vor 14 Minuten, vor 5 Stunden, vor 6 Stunden.
Okay.
Es gibt hier ein Ubuntu 24.04 irgendwas. Template. Also ich glaube, es gibt wohl noch Leute,
die das
aber okay, also muss man doch wollen. Noch drauf achten. Achtet, nee, was ihr
nein, uns. Nein, nee, ich glaube nicht.
Virtuoso. Also
verkaufen tut mir das keiner mehr. Glaube nicht.
Doch, hier. Echt? OpenVZ Virtuoso.
Ja, aber ich sehe da nicht, dass da noch irgendwas wirklich aktiv wäre.
Verrückt.
Doch, die sind schon, das OpenVZ-Wiki ist voll aktiv. Die haben die.
Also, wenn ich hier auf History klicke, hört die History 2015 auf, aber
doch. Die schreiben hier über das neueste Ubuntu 2024 Template vom 27. August. Okay. Kannst aber nicht draufdrücken, das ist defekt, die Seite.
Ja, siehst du.
Ja.
Okay, ich würde auch nicht empfehlen, euch das anzugucken. Es war nur, wie gesagt, woran ich mich noch aus meinen Studienzeiten erinnere. Mhm. Kommen wir zur Kategorie Tote der Woche. Und das erste ist an mir vorbeigeflogen. Und ich habe gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir hatten noch von Winamp gesprochen, ne? Dass Winamp jetzt, hatten wir es schon mal als Toter der Woche bestimmt. Und dann hatten sie es wieder ausgegraben und dann haben sie gesagt, sie machen es Open Source.
Ja, ja.
Turns out, war ihnen so stressig.
Die Leute wollten dann irgendwas.
Also
da hatten die nicht so Bock drauf.
Das war gar nicht das, also das Problem war ja, dass sie, die haben einfach keine Ahnung, was die machen. Die haben einfach mal den Source-Code gedumpt.
Ja, hatten nicht alle Rechte dran.
Ja, da war super viel so proprietär Dolby-Codec-Scheiß drin und so. Und dann haben sie das versucht, also dann haben sie das rausgelöscht, in Anführungs- und Schlusszeichen, indem sie halt einfach einen neuen Commit gemacht haben. Sie haben das nicht wirklich rausgelöscht und so. Es war dann einfach so, ja.
Remove restricted code.
Ja, es war eine super Shitshow. Und sie haben super viel Source-Code geleakt. Und der auch so proprietär ist von irgendwie, ja, Intel und Microsoft und Dolby und ich glaube Shoutcast und und dann ihre Lizenz war auch super, ja, komisch.
Panne.
Also ja, ja,
das
die auch
letztes Mal, genau.
Ja, die Originallizenz hat einfach gegen die GitHub Terms of Services verstoßen und so. Einfach so Zeug.
Kann man machen? Oder scheinbar auch nicht?
Naja, offensichtlich kann man das nicht machen, Ingo. Das hat sich ja jetzt gezeigt, kann man nicht machen.
Kurzzeitig kann man sowas machen.
Ja, gut, ja.
Gut, also ist wieder tot.
Genau, es ist jetzt wieder weg.
Unsurprising.
Es war kurz da, war kurz Krepel Open Source. Also nee, eigentlich war, nee, es war nicht wirklich Open Source, sondern es war nur abgekippt und mit irgendwas versehen, was du sowieso nicht benutzen kannst. Ich glaube, die Hälfte der Issues waren auch gegen die Lizenz und nicht gegen irgendwelche Teile von dem Code. Da wollte eh keiner mitspielen mit. Von dem her, ja, ich glaube, es ist okay, wenn es sterben geht. Ich habe es tatsächlich kurzzeitig hier mal mir die alte Version irgendwie mit Wine an den Start gebracht, aber einfach nur aus Nostalgiegründen. Nicht, weil ich es wirklich würde benutzen wollen, weil, keine Ahnung, VLC oder irgendwie andere Media Player sind, haben dieses Winamp-Ding schon vor langer Zeit ersetzt. Aber ich fand es schön, einfach mal diese alte Version wieder zu starten. Und es ließ sich irgendwie mit Wine mit irgendwie ein, zwei Klicks dazu installieren. Und ich hatte es kurz, habe es nochmal angeguckt. Traue ihm nicht nach. Ganz ehrlich. Wo man tatsächlich eine Weile nachtrauen könnte, ist aber GSM. Ihr erinnert euch?
Oh nein.
Ja.
Scheiße.
Also spätestens 2028. Sind die Schweizer nicht? Die Schweizer sind doch immer ein bisschen schneller an solche. Seid ihr schon durch damit? Habt ihr noch GSM? Seid ihr schon fertig damit?
Ende 2027 wahrscheinlich.
Da überfragst du mich.
Mach doch mal bei deinem Handy 4G und 3G und alles aus und guck mal, ob noch was ankommt.
Geht das überhaupt? Nicht.
Also auf jeden Fall habt ihr OpenTS ja schon länger, glaube ich, abgeschaltet. Bei uns bin ich nicht mal sicher, ob sie das jetzt abgeschaltet haben. Ja, 2028 soll zumindest bei der Telekom dann auch GSM abgeschaltet werden. Also das, was man auch so als 2G-Netz bezeichnet. Soll am 30. Juni 2028
verrückt.
Abgeschaltet werden.
Ich würde sagen, ich habe das jetzt kurz gegoogelt. Ich würde es dir dann auch verlinken, das ist von der offiziellen, was ist das, Admin-Kommunikationsbehörde. Und da steht...
Hat sich 2023 verabschiedet.
Genau, 23 haben wir uns wohl von 2G verabschiedet und wir sprechen wohl jetzt... davon 3G außer Betrieb zu nehmen und die ersten werden das wohl Mitte 25 so wird es wohl in die Richtung gehen.
Ja.
Dass man auch 3G gleich ausmacht.
Dass wir darüber schon mal gesprochen haben, dass die Schweizer das irgendwie schneller abschalten. War mir bloß nicht sicher, ob sie es vor oder nach OMTS abschalten, aber scheinbar genau davor. Okay.
Das heißt, man hat dann auch kein Edge mehr.
Nee, genau, dann hast du auch kein Edge mehr.
Ach du Edge, Scheiße.
Edge war ja sowieso. Edge
ist kein Internet.
Edge ist kein Internet.
Ja. Aber ich meine, wenn du hier schon öfter mal irgendwo lang fährst, dann ist das Einzige, was du hast, Edge. Und dann freust du dich ja auch schon irgendwie.
Dass zumindest deine Signal-Nachrichten ankommen oder so.
Ja, oder der irgendwas, das irgendwie. Ja, dass du das Gefühl hast, dass irgendwas passiert, auch wenn tatsächlich gar nichts passiert.
Ja, also irgendwie eine Webseite oder sowas aufrufen. Die meisten denken dann einfach oder hört auch schon auf, weil irgendwelche Timeouts dann kommen und es lässt sich irgendwie nicht verwenden. Aber ich glaube...
Ja, weil TLS quasi nicht mehr verwendbar ist.
So ein paar Nachrichten.
Obwohl du eigentlich 10 Kilobyte pro Sekunde hast, also es ist schon... Das wäre okay, aber ich habe immer das Gefühl, dass du 10 Kilobyte hast, ganz kurz, und dann hast du irgendwie eine Minute gar nichts. Oder vielleicht hast du 100 Kilobyte oder sowas, aber dann halt nur für ein Zehntel der Zeit immer. Und das ist irgendwie sowas. Also das ist mein Gefühl. Ich weiß nicht genau, wie das wirklich abläuft, aber man hat das Gefühl, dass man so Flashes bekommt, dann geht ganz kurz was und dann geht halt nichts mehr. Und das, ich glaube, es ist wirklich so. Hm. Vielleicht kann das mal jemand bestätigen.
Ja.
Genau.
Die Sendung Schweizer nicht
8.
Mehr.
Sendung 8. Also ich kann es nicht mehr ausprobieren, leider. Das musst du leider selber ausprobieren. Sonst hätte ich das natürlich gerne für dich ausprobiert, aber wir haben kein 2G mehr.
Ja.
Schade. Ach Mensch.
So traurig. Ich bin so traurig darüber.
Ja, genau. Also manche Länder sind schneller als wir, manche brauchen auch noch ein bisschen länger, aber es wird abgeschaltet und spart dann auch wahrscheinlich Strom und dann kann man vielleicht auch die GSM-Frequenzen noch für was anderes Sinnvolles verwenden oder wie auch immer. Okay, trauen wir dem Ganzen nicht nach, oder? Es sei denn, du hast noch so alte Telefone. Ich kann ja meine Schublade hier aufmachen mit den alten Telefonen, die gehen ja dann alle nicht mehr.
Ja, die kannst du also, dann mal wegwerfen, Ingo.
Ja, also wenn man sowieso. Ja, wenn man dann diese anderen Netze, die neuer sind, überall hätte, wäre das okay. Muss ich ja ganz ehrlich sagen, aber ich habe das Gefühl, das ist nicht so.
Ich habe hier so eine Schublade, da ist noch. Also da ist noch mein allererster Laptop,
Scheiße,
den ich mir selber gekauft habe.
Das wird ja dann alles Elektroschrott.
Ja, das wird alles. Ich habe auch noch in einer von diesen Schubladen habe ich auch noch mein allererstes Handy.
Toll, Ingo. Das können wir uns jetzt alle angucken. Toll. Das sieht super aus.
Ich kann euch ja ein Foto davon machen.
Ja, genau. Macht das hier mit in die Shownotes mit rein, dass die Leute auch was davon haben.
Top Podcast Content. Ich habe hier ein Handy. Ja.
Guckt euch dieses tolle Handy an.
Das ist mein allererstes Handy gewesen.
Ja,
ich habe es noch.
Super schick. Ja. Ich
kann
liebe
es
zwar auch,
wahrscheinlich
ja.
nicht mehr laden.
Toll, Ingo.
Aber es ist noch da. Ja, genau.
Mhm. Ja, nee, lad es doch einfach mit hoch.
Es ist ein Siemens und GSM steht drauf. Hm. Ich weiß aber nicht, was für ein Siemens.
Was hast du gesagt? Bis 27 kannst du es noch brauchen.
Bis 28.
Bis 28.
Da hast du ja noch Ingo, da kannst du noch in der Weltgeschichte rumtelefonieren damit. Das ist ja. Also.
Werden diese Funkmasten vielleicht in irgendwelche anderen Länder dann verkauft? Oder die springen da auch drüber, oder? Das ist dann einfach alles benutzen? Trash.
Ja, ich glaube, ganz viele. Das ist ja kein neues Ding, dass so in afrikanischen Ländern und so, dass sie da halt besseres Mobilfunk haben, weil die halt später angefangen haben. Die haben 2G
genau.
halt
haben
direkt übersprungen.
Übersprungen. Ja. Die haben nie damit angefangen, sondern haben wir quasi direkt gesagt.
Genau, und dann war es halt auch einfach irgendwie überall direkt halt irgendwie 4G, 3G, 5G. 5Gs. Ja.
Ja, das ist schon besser. Muss ich ja sagen.
Also. Macht schon Sinn. Gut, was du auf diesem Handy, was man auf Ingos Handy sicher nicht installieren kann, weil da läuft bestimmt kein Android drauf, ist SyncThing. Und
das kann man wahrscheinlich nicht aufs Telefon installieren.
Ja, haben wir ja ein paar Mal schon darüber gesprochen und das ist jetzt wohl tot. Für Android.
Oh nein, fuck, was ist jetzt? Was
das
ist quasi
ein Problem,
der
ja, genau, keine Ahnung.
Was gibt's denn jetzt?
Irgendwas, das hatten wir auch schon. Also SyncThing war halt das, was so einigermaßen funktioniert hat.
Ja, ich benutze gerade SyncThing Fork.
Mhm.
Keine Ahnung, was das ist, aber es ist wohl ein Fork von SyncThing.
Vielleicht, keine Ahnung, ob der dann weiter maintained wird oder ob der wieder, was das für ein Fork ist.
Ist SyncThing Wrapper for Android.
Ja. Aber auf jeden Fall hat hier der Maintainer gesagt, es wird retired Ende Jahr, also Ende Dezember 2024.
Ah, hier, switching from the now deprecated official version, dann ist es wohl das einfach. Du nimmst einfach SyncThing Fork. Das ist einfach.
Dann ist das ja, mal schauen, wie lange der maintained ist.
Ich weiß nicht, wenn die schon die Mühe sich gemacht haben, das vor x Jahren zu forken, dann kann man auch weitermachen. Von CatFriend1 auf GitHub. Ist gut, glaube ich.
Also ja, ich meine, das ist jemand maintained. Genau, der Original-Maintainer, also das vom Projekt selber, die haben irgendwie keine Lust mehr zwischen was Google Play und
Und
irgendwie F-Droid und so, dass das irgendwie verschieden ist und
hätten sich entscheiden können für eins. Ist jetzt nicht
viel,
so, dass sie.
Zu viel Effort. Es ist einfach zu viel Effort.
Oh, und dann muss es halt CatFriend1 machen.
Okay, genau. Ja. Also es gibt Leute, die machen es weiter, bloß die Originalautoren nicht. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
Ja.
Genau. Okay. Es gibt also jetzt einen. Oder? Fork. Es gibt schon lange einen Fork.
Es gibt schon lange einen Fork. Ich habe auch, glaube ich, den Fork direkt installiert, weil das frischer war als das Original. Ja.
Die haben auch Enhancements. Also die.
Genau, es kann ein paar mehr Sachen, genau. Du kannst irgendwie mit einem QR-Code abscannen und sowas, da geht schon was.
Ja, also, dann ist der Move vermutlich einfach, genau, benutzt einen Fork oder halt, ja, was anderes. Aber ich glaube, ich hatte damals nicht den Fork installiert. Muss ich mal schauen.
Jetzt nachholen.
Ja. Aber habe ich wirklich keine Lust, ganzer Tag, da habe ich keine Lust dazu.
Warum nicht?
Was Effort?
Ja, stimmt.
Muss ich Dinge tun?
Ja, das stimmt auch.
Und wenn ich nicht Dinge tun muss, dann wenn es einfach funktioniert, wäre natürlich besser. Aber
ja, wenn Sachen für immer funktionieren und für immer geupdatet werden, for genau. free von irgendwelchen Randoms.
Genau, wäre perfekt. Besser. Aber ja, so ist halt nicht.
Sad.
Dann, was hatten wir noch? Ah.
So viele Sachen tot.
Wer hätte gedacht, dass man das nochmal hört, aber Python 2.7.
Ja, ich dachte, es ist schon lange tot.
Ja, das ist doch schon lange weg, oder?
Nee, wird jetzt offiziell dann mit Fedora 41 wird's removed. Will be retired without replacement.
Ach, was?
Oh nein.
Also ich, nicht mal Python 3 kannst du verwenden.
Ich glaube, ja, ich glaube bis, also ich glaube mit 40 kannst du das immer noch, ich könnte das immer noch nachinstallieren.
Aber
das glaube ich nicht mehr standardmäßig installiert, aber es gibt immer noch das Paket und wenn Software das braucht, dann kann sie das einfach, ja.
Okay. Interesting, Python. Dass das immer noch da drin gepackt, also selbst, es ist schon krass, wie alt Fedora-Zeug dann doch so ist.
Ist
also ich meine, selbst auf einem neuen Debian und selbst auf einem neueren RHEL oder sowas hier, die Aufbauten sozusagen auf Fedora, kannst du es, glaube ich, nicht mehr installieren oder hast du keine Pakete mehr dafür.
Ich muss mal schauen.
Also ich glaube, bei einem RHEL 8 oder Alma 8 oder wie auch immer, da ist es immer noch dabei gewesen, aber ich glaube bei 9 schon nicht mehr.
Aber also fairerweise ist es schon noch, also du bekommst immer noch Zeug, was Python 2.7 drin hat und maintained ist. Was das ist fucking crazy.
Das ist komisch. Wie funktioniert das?
Keine Ahnung, du hast halt dieses Red Hat Zeug, was irgendwie für die nächsten 20 Jahre.
Achso, ja, das stimmt. So. Ja, das stimmt schon. Ja, genau. Die Updates kommen.
Ja, und da ist halt ein 2.7, da war halt ein 2.7 drin und das heißt, das 2.7 ist technically supported. Ja, ich hatte da mal so eine gute Diskussion mit mit Leuten, die dieses Flatbuffer Protobuf-Zeug machen.
Mhm.
Die, ja, finden. Na, nee, Python 2 ist schon noch ein wichtiges Target, was wir unterstützen möchten.
Wow.
Das möchten wir schon nicht brechen.
Krass. Das heißt, die haben überall diese behinderten Print und keine F-Strings.
Ja, ja. Natürlich. Ja, und also auch ganz viel andere, also da mag man, also das vergisst man auch, wie viel
sich da dann doch, auch, wenn man nicht mehr da ist. Ja, ja,
ja. Das ist verrückt.
Das ist schon echt krass.
Ja. Ich habe es vorher gerade geschaut, ich bin mir nicht sicher, ob ich es auf, weil ich habe irgendwie 40 und ich bin mir nicht sicher, ob ich das irgendwie installieren könnte. Also ich, keine Ahnung. Ich habe
versuch's einfach. Versuch's einfach nicht, es ist so einfach.
Lass es.
Genau. Ich habe einfach kurz, gesucht, ich habe nicht versucht, es installieren.
Step one, don't.
Aber es hat nicht, ist nicht einfach aufgetaucht, also. Keine Ahnung.
Gerade so, puh.
Gerade noch mal. Aber also irgendwie.
Wer weiß, was er dir alles mit installieren würde.
Tja.
Okay, dem trauern wir jetzt aber auch nicht so wirklich hinterher, oder? Wobei, wie gesagt, wir hatten auf Arbeit letztens auch wieder, dieses eine Ding kann man leider nicht auf Alma 9 bringen, weil ist Python, müssen wir noch auf Alma 8 bringen.
Ja, erstmal, aber dann kann man das vielleicht einfach updaten?
Nee. Nee, es ist halt irgendeine Software, die irgendein Wissenschaftler geschrieben hat und kümmert sich keiner mehr drum.
Und? Also kann man ja, also muss man sich halt drum kümmern, aber.
Ja, macht halt keiner.
Ja, dann kann man es auch abschalten.
Das Problem.
Yeah, about you that. Know? You know? Also entweder interessiert es jemanden,
und
dann kann man sich drum kümmern oder man kann es halt abschalten.
Es interessiert nur Leute, die sich nicht drum kümmern wollen.
Ja,
das ist, glaube ich, das Problem.
Müssen sie sich, also, you know? Ja, ja. Das ist eine traurige Geschichte, aber.
Ja, es ist eine voll traurige Geschichte und wie gesagt, das Problem ist ja, dass es doch noch lange hält. Es mag jetzt aus Fedora 41 raus sein, aber auch ein RHEL 8 ist wie lange noch im Support dann?
Ja, viel zu lange. Das ist absurd. Das ist echt.
RHEL 8 EOL. Das dauert noch eine Weile. Und so lange 13 Jahre. Ja, okay. Fünf Support, Vollsupport bis 13 komplett. Und bis wann ist das? Wie lange ist das hin? Schreib doch mal hin, wie lange das ist. 2029. Ah, also, ja, ist noch eine Weile, würde ich sagen. Ja, 2029.
Ja. Das, ich meine, in ist ein Debian nicht auch erst in Bullseye rausgeflogen und das jetzt
glaub,
erst
schon, ich glaube schon
stable?
Nee, ich glaube in 11 ist es schon rausgeflogen, nicht erst in 12. Bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher.
Mal schauen. Nee, hier, also Bullseye hat Python 2.7 noch.
Ach, zum Glück, echt. Ach, kann man da noch hin.
Aber das ist immer noch, also das, ich meine, es ist all stable, aber es ist noch nicht all, ja. All stable.
Ja, okay, ich hätte ich gedacht, dass da auch schon raus war. Gut, naja.
Also sollte, ja, aber.
Ja.
So. Also ich widerspreche dir da nicht, dass es da schon raus sein sollte, aber offensichtlich war es da noch.
Naja. Aber. Ja, aber selbst, gut, selbst für Debian kriegst du ja auch 10 Jahre Support,
ja.
Wenn du willst.
Wenn du willst,
aber ich glaube, das Python updatet dir keiner so lange. Ja. Und selbst wenn, das macht dir ja auch keiner Sicherheitsfixes mehr dafür, also von dem her.
Ja, gut, doch.
Ja, ich glaub, wenn es supportet ist, dann kriegst du Sicherheitsfixes.
Ja, ich glaube schon, ja. Also, das ist halt theoretisch, also wenn halt irgendjemand
herausfindet, dass du quasi mit einer Kommandozeile deinen Computer hacken kannst.
Ja, genug groß sagt, so, boah, Python 2.7 kann man auch hacken.
Ja.
Aber es ist halt, das ist halt auch, da investiert halt niemand mehr Effort, da irgendwas reinzuschauen, das versuchen zu hacken und dann das zu publishen. Das heißt,
in irgendwelchen Socket-Build-Ins oder sowas, was halt voll wichtig ist, dann sagen die, oh ja, okay, machen wir. Aber alles andere ist, glaube ich, einfach komplett out of scope.
Ja, ja. Also ich meine, nee, also technically out of scope ist es halt nicht. Also zumindest bei Debian machst du ja so, du sagst, welche Pakete du benutzt und alle Pakete, die du halt benutzt, dann sagen sie dir halt, ja, für dieses Set von Paketen, das so viel Geld pro Jahr, pro, keine Ahnung, was du genau machst und das ist dann technically supported, maintained.
Ja, aber genau, aber bei Debian, bei den letzten Sachen sagen sie dir, also das macht ja dann auch nur noch eine Firma und da weiß ich nicht, wie viel Geld du drauf schmeißen müsstest, dass dir da jemand
noch was macht. 100 Super haben, Millionen Euro.
Ja, die haben ja dann nur ein ganz, ganz eingeschränktes Set an Paketen, die sie noch betreuen würden. Bei RHEL weiß ich es jetzt nicht, was. Aber ja, klar, wenn du noch Moneys hast, fixst dir das ja, schon
ja.
einer.
Ja, ja, aber eben, also es ist halt schon auch eher theoretisch, weil ich meine, eben praktisch, wenn du dann halt irgendwie geowned wirst, ist dann halt einfach sehr targeted.
Ja.
Und das ist halt ein Exploit, der nicht public ist und dementsprechend, oder selbst wenn er so semi-public ist, halt nicht interessant genug ist, dass jemand sich anschaut und actually patcht. Also es ist halt so als Security-Strategie ist es halt nicht. Ist nicht so eine geile Strategie, einfach zu sagen, so, ja, wir zahlen jemanden. Also, ist, glaube ich, gut aus Compliance-Sicht und so, weil du dann halt sagen kannst, so, ja, wir sind jetzt gehackt.
Wir haben
worden,
ja jemanden bezahlt, genau.
Aber wir haben halt jemanden bezahlt und das ist halt, das sind nicht wir schuld, wir haben getan, was wir können. Aber aus Security-Sicht bist du vermutlich einfach, nicht gut.
Ja.
Weil du bist halt trotzdem dann gehackt worden.
Das stimmt, ja.
Das halt, tja.
Und wer will schon gehackt werden?
50-50.
Ingo will gehackt werden.
Nee, du willst nicht gehackt werden. Du willst vielleicht selber hacken, aber nicht gehackt werden.
Nee.
Was, nee. Lieber, nee. Lieber gehackt was werden. Was nee? Gehackt werden ist einfacher.
Ja, muss ich nichts tun.
Ja, okay. Gehackt werden ist einfacher, das habe ich mir super.
Ja,
gut, dann machen wir das einfach so.
So, okay. Dann kommen wir zu RiseFS. Ihr erinnert
euch? Oh nein. Ist er immer noch im Gefängnis?
Der ist immer noch im Gefängnis, ja.
Natürlich, der ist lebenslänglich. Also,
keine Ahnung.
Ja.
Oder?
Ja, es ist lebenslänglich, aber lebenslänglich heißt ja in Amerika nicht für immer.
Ja, also es heißt glaube ich, in den meisten Dingen nicht für immer.
Nee,
ja, das heißt aber schon sehr lang.
Ja, ja, ist schon immer sehr lang, aber
also meine 25 Jahre oder sowas, ne?
Ja, gut.
Wenn du nicht mehrfach lebenslänglich kriegst. Ja, ja, wie auch immer, darum geht's auch gar nicht. Aber Rise of S wird jetzt aus dem nächsten Kernel komplett rausfliegen. War ja schon deprecated eine Weile. Hatten wir auch schon mal hier in der Kategorie, glaube ich. Und ja, jetzt mit dem nächsten Kernel fliegt es dann ganz raus. Interessant fand ich, dass tatsächlich mit dem 6.10er Kernel damals das Hans Reiser vom Gefängnis aus nochmal einen Brief geschrieben hat und gesagt hat, könnt ihr da noch mal was ändern? Also zumindest an der README. Fand ich.
Achso, ja, das hatten wir, glaube ich, sogar bei uns in der Sendung,
oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe das jetzt hier nochmal gelesen. Genau, er hat dann, stimmt, hatten wir, ne? Dass er aus dem Gefängnis geschrieben hat.
Er hat gesagt, bitte, ja, der eine Typ ist doch eigentlich in Ordnung. Das war einfach blöd gelaufen irgendwie.
Ja, ja. Und diesen Request wurde entsprochen und kam tatsächlich in Linux noch rein. Und ja, jetzt mit dem aktuellen Kernel wird es dann komplett rausfliegen. Wie gesagt, mich hat es ja letztens schon einmal getroffen, dass ich irgendwas, was eine alte Knoppix oder irgend sowas, konnte ich dann, und also ein altes Knoppix USB-Dingsi hier konnte ich nicht mehr lesen. ja.
Wenn es also, eine Live-CD war, kann es nicht so wichtig gewesen sein, würde ich sagen.
Ja. Ja, wenn nicht, muss man halt nochmal ein älteres System booten und dann das daran tun, weil man hat ja noch gealtet.
Oder ein aktuelles Debian.
Ein aktuelles Debian, genau. Ja, das stimmt, das hält dann auch nochmal eine Weile vielleicht.
Das Stable Debian natürlich.
Ja. Übrigens, 2027 ist die nächste Möglichkeit, wo er freikommen könnte auf Parole.
Okay.
Und es sind 15 Jahre to life. Also, ich weiß nicht genau, was das konkret heißt, aber offensichtlich, ja, könnte ein Teil, ja, also 22 war schon mal.
Ja, ja, genau, das war nicht.
Da haben sie gesagt, nein. Und jetzt 27 ist wohl das nächste Mal, wo er angehört wird und dann vielleicht
rauskommt. Also vielleicht auch nicht, ja, genau.
Oder vielleicht halt auch nicht.
Ja, genau. Aber lass mal weitermachen, ja.
Verrückt.
Ja. Dann haben wir komischerweise keinen Untoten der Woche. Dann kommen wir gleich zum AI der Woche.
Kann ich mir so nicht vorstellen, dass wir keinen. Ich glaube, ja, wir haben irgendwelche News, die da reinpassen. Ist ja mal das Gleiche.
Hat keiner gefunden. Von dem her.
AI wir auch wird mal das eine dann Kategorie lösen für uns.
AI wird das lösen.
Genau, frag doch mal ChatGPT, habt ihr nicht einen Untoten der Woche für uns?
Gibt es nicht das anderes? Wie heißt diese komische Suchmaschine jetzt? Blablabla. Perplexity oder so. Perplexity. Doch, Perplexity. Aber ist jetzt Ask Anything.
Ich kann ja mal googeln.
Okay, genau. Einer googelt und der andere sucht. Who is the undead person of the,
of the week? Week?
In ja. Technology.
Who is the undead
okay.
person?
Undead Person. Okay, alles klar. Digital Clones gibt es. Ich glaube, er hat nicht gecheckt, was ich will. The concept of undead individuals in technology is gained traction recently.
Diese AI.
Okay, also die sagen quasi, also diese die Perplexity sagt, dass der nächste heiße Scheiß digitale Klone sind von toten Leuten. So.
Mhm. Ja, nee.
Ist so. Nee?
Nee.
Na gut, dann nicht. Dann muss ich jetzt auch nicht.
Okay.
Hast du noch was gegoogelt?
Nee.
Andra Felix? Auch nicht.
Ja, so war auch enttäuschend. Google hat es auch nicht verstanden.
Vielleicht hat der Chat ja noch was. Ansonsten lass uns doch einfach mit Ei der Woche weitermachen hier. Was habt ihr dann an künstlicher Intelligenz mitgebracht?
Okay, künstliche Intelligenz, Jailbreaks, mal wieder.
Was?
Und
verrückt, überrascht.
Wie überraschend.
Also wieder aus, man bricht aus den KI-Modellen aus, oder was?
Ja, man bricht quasi aus den Restriktionen der KI-Modelle aus.
Ja.
Das ist ja quasi diese Modelle kommen immer mit irgendwelchen Instruktionen, wo sie sagen, du darfst ihm nicht erklären, wie man irgendwie Waffen herstellt und darfst nicht das und das und das. Natürlich gibt es entsprechend dem immer wieder neue Möglichkeiten aus diesen Restriktionen auszusprechen. Also quasi, früher war das halt ignore any previous commands. Ja, das war also der einfachste Jailbreak. Das ist natürlich immer schwieriger geworden, weil halt mehr vorgefiltert wird und so. Aber dadurch, dass halt diese Sprachmodelle quasi Textvervollständiger sind, gibt es halt auch unendlich viele Möglichkeiten. Und eine neue tolle Möglichkeit hat jetzt jemand erfunden mit einer 65-prozentigen Erfolgsquote.
Gut.
Das ist relativ
gut. Schon relativ heftig, ja.
Ja, genau. Und man braucht quasi nur drei drei Instruktionen oder beziehungsweise zwei oder bis zu drei Instruktionen und dann ist man schon fertig. Und mit denen 65% Erfolgsquote. Und natürlich sind diese Instruktionen, also quasi dieser Jailbreak ist nicht nur interessant, um jetzt quasi zu erfahren, wie man irgendwie einen Molotow-Cocktail herstellt. Da gibt es bestimmt auch andere Wege, das herauszufinden. Aber wenn jetzt quasi diese Sprachmodelle halt irgendwelche internen Informationen von irgendwelchen Firmen aufnehmen und die da quasi in dieses Modell mit reinfliegen und sowas, und die das eigentlich nicht preisgeben sollen, dann ist es natürlich immer schwierig. Ja, dann wird das auf einmal ganz interessant, solche Jailbreaks. Nicht so, ja, okay, du kannst es mal wieder irgendwas Blödes sagen lassen, sondern es geht da jetzt schon darum, dass ja mit den Modellen viel mehr gemacht wird als nur so ein Chatbot, mit dem du lustige Sachen reden kannst und fragen kannst, was der letzte lustige Witz ist oder so. Und genau, der Jailbreak funktioniert quasi so, dass du irgendwie drei Events aufzeigst und sagst dem Modell, verbinde diese logisch. Es gibt zwei harmlose Events und eins von dem, was du quasi machen willst. Und danach sagst du quasi dem Modell, dass es die drei Sachen detaillieren soll und die Verbindung detaillieren sollen. Und das funktioniert relativ gut wohl. Also dann macht er quasi, obwohl er es nicht soll, irgendwie erklärt er dir halt irgendwelche Sachen, die er eigentlich nicht preisgeben soll. Und ja, also es ist relativ easy und es wird quasi immer irgendwas geben bei diesen Sprachmodellen, weil es ja halt, wie gesagt, nur Textvervollständiger sind. Und alle, die denken, dieses Modell quasi, irgendwie diesen Modellzugriff zu restriktiv zu gestalten, das kannst du quasi vergessen. Es gibt immer irgendwas. Und da brauchst du ja noch nicht mal irgendwelche technisches Hacker-Know-how oder sowas, sondern du brauchst einfach nur jemanden, der ein bisschen kreativ ist.
Ja, das ist einfach jemand, der die richtigen Fragen fragt.
Ja, genau. Genau, oder dieses, was gab's noch, dieses, meine Großmutter hat mir damals erzählt, wie bla bla bla, sondern.
Ja, das war doch das mit den Windows-Keys, oder?
Ja,
meine Großmutter hat mir damals Windows-Keys vorgelesen, kannst du das nochmal?
Genau, sowas, ja.
Ja, ja, sound.
Und, ja, sowas wird's quasi für immer geben. Ja, also es gibt da quasi keinen Weg dran vorbei. Ist nicht so, dass man jetzt wie bei XSS, du quasi machst eine Technologie, wirfst sie davor, wie heißt es, keine Ahnung, dieses XHR oder sowas. Quasi, ich weiß nicht, diese eine Technologie, diese ganzen Cores, genau, du machst quasi Cores davor und dann ist es weg, sondern das kriegst du bei diesen Sprachmodellen halt nicht hin. Ja, du kannst nicht irgendwas vor diese Sprachmodelle schalten und dann ist auf einmal gewonnen.
Also ich meine, du kannst nicht diese Sprachmodelle machen.
Ja, du kannst nicht dieses Sprachmodell
machen. Ja, kannst du ja schon machen. Schon. Du kannst das Sprachmodell vor das Sprachmodell setzen.
Ja.
Genau. Wir brauchen.
Da hast du quasi zwei Angriffsmöglichkeiten.
Ja, genau. Wir brauchen Web Application Firewalls für Sprachmodelle.
Sprachmodell Firewalls. Kannst du gerade hier kaufen. Ja.
Sprachmodell 100, Firewalls.
1000 Pro.
Gekauft.
Ja.
Gekauft.
Sprachmodell Firewalls. LLM Firewall. So, zack, gibt es. Und hier, Security, das LLM Firewall. Die heißen ja. Security. Ja. Mit I geschrieben. Geil. Das sieht ein bisschen behindert aus. So.
Security Firewall.
Security. Ah.
Ja. Okay.
Ja, okay, also die haben das schon quasi für dich.
Es muss eine coole Abkürzung haben. Sonst verkauft sich das
nicht. Sie haben zumindest die .ai Domain.
Ja, okay, dann.
Ist das nicht
Security
was?
Security AI, genau.
Firewall.ai. Naja.
Hier, genau, von Cloudflare gibt es auch was. Firewall for AI ist perfekt. Aber nimm einfach das her. Ja.
Siehst du? Und schon fertig. Kannst du nicht mehr gehackt werden.
Problem Tada. Gelöst. Problem.
Und wenn du quasi immer noch gehackt wirst, dann machst du einfach beide vor. Double Firewall.
Immer mehr Firewall.
Oder du lässt dir quasi von dem LLM eine Firewall ausdenken. Die kannst du dann davor machen. Tada. So einfach. Ja, genau. Also es gibt quasi das schon, wenn ihr es kaufen wollt. Es gibt ganz viele. Es gibt, wie viele Seiten gibt es? Mehr als 10. Wie viele tausend Einträge?
Also es ist auch nicht überraschend.
Hä, Google sagt nicht mal, wie viele Seiten und wie viele Dinge es gibt, oder? Oder sagt es das bei euch? Bei mir steht jetzt nicht mehr da, es hat 50 Millionen Einträge dafür, sondern nur mehr als 10 Seiten.
Ja, stimmt.
Krass.
Ich sehe es auch gerade nicht.
14 Seiten sind's.
Muss halt AI fragen, wie viele
Seiten. Nee, 18 Seiten. Nee, du kannst. Nee, es ist unendlich Seiten. Also, ja, keine Ahnung.
Das sind alles Seiten. Tja.
Hier gibt es ein CTF, ein LLM-CTF mit einer AI-Firewall. Und die musst du quasi dann circumverten. Das ist ganz witzig. Das war auf Seite 18 übrigens.
War witzig. Ich glaube, bis 22 also, geht's.
Es gibt quasi hackte Boxes mit LLMs, wo du dann versuchen musst, mit so wenig wie möglich Prompts durch diese Firewall zu kommen. Weiß nicht, aber das gibt's, hey. Aber das halt erst auf Seite 18 bei Google, das war jetzt schon ganz schön weit hin. Ne? Ganz schön weit hin.
Tja, okay.
Dann.
Was sonst?
GitLab.
Duo. Ja, GitLab Duo. Weiß nicht, ob es mitbekommen hat, aber GitLab muss auch AI-Features machen, natürlich.
Haben die auch so eine Firewall davor? So eine AI-Firewall?
Ich hoffe es doch für sie.
Das klingt wie Duolingo. Da ist auch immer dieses Duo-Viech, was dir irgendwie nervt und sagt hier, du musst machen, sonst verlierst du deine Streaks. Ist das dann auch so? Nervt das dann auch?
Du musst coden, sonst nimmst du eine Coden-Streak.
Sonst wirst du gefeuert, Ingo.
Ja, genau.
Hast du keinen Job hängt mehr.
Das hängt direkt da dran.
Ja. Dein Chef macht direkt, der schaut einmal in der Woche auf dieses Performance-Review-Board. Und wenn die AI sagt, Ingo arbeitet einfach nicht genug, dann zack.
Ja. Ingo hat dem GitHub-Lingo hat er quasi. Ja.
dem Duo-Ingo.
Duo-Ingo.
GitLab-Duo-Ingo.
GitLab-Duo-Ingo. Ja, denn genau, das ist so dann so ein Ingo, der dir hilft beim Coden.
Ja, der sitzt die ganze Zeit neben dir und sagt, du musst schneller arbeiten.
Ja. Gut, aber was ist es denn jetzt wirklich? Was haben sie sich denn ausgedacht? Was macht denn das?
Das sind die gleichen Bots, die du überall sonst, sie müssen halt alles, was die anderen auch machen, müssen sie halt auch haben. Also das ist halt so wie das GitHub Copilot. Mhm. Und dann kannst du halt irgendwie, du kannst das fragen, du kannst es irgendwie und das hat er halt integriert in deine GitLab-Instanz und dann kannst du irgendwie, wenn deine Pipeline fällt, kannst du halt fragen so, dann kannst du einfach sagen Troubleshoot und dann schlägst du halt vor, warum deine Pipeline gefailt ist und so und wie du das fixen könntest. Oder wenn halt Security Vulnerabilities vom Scanner gefunden werden, kannst du sagen, ja, zeig mir mal.
Also ist mir egal, immer weiter.
Erklär mir das mal und dann fix mir das mal und so.
Und dann macht er das.
Und dann macht er das.
Dann macht das der Duo Ingo
für dich. Dann macht das Duo Ingo für dich, genau. Und ich war so, wir hatten so ein, ja, war so ein Event mit GitLab-Leuten und so, und es war wirklich so, ein Großteil der Session war, hier AI-Feature und irgendwie Code konvertieren von C zu Rust und das kannst du jetzt alles mit AI.
Brauchst keine Leute mehr, es war einfach.
Keine Leute mehr. Ich finde es interessant, wie teuer das ist.
20 Euro im Monat oder was Sie gesagt
haben? Ja, 20 Euro im Monat für das Pro-Ding und das Enterprise ist 40 Euro pro User pro Monat. Mhm. Und das ist ja dann on top of, dass du, ich keine Ahnung, wie viele Dollars du für die Instanz selber zahlst. Vermutlich auch noch ein paar. Und was ich persönlich einfach crazy finde, ich habe diese Woche wieder irgendwelche Pipelines gebaut und so Dinge wie, dass du Artifacts von Child-Pipelines in Parent-Pipelines konsumieren kannst, einfach, das geht nicht. aber Fokus ist jetzt irgendwie AI und wir machen irgendwie irgendwelche AI-Dinge. Aber so Core-Features wie irgendwelche Pipelines und sonst Dinge sind einfach so, da gibt es so vielen Dingen, gibt es eigentlich so viele funktionale Dinge, die einfach fehlen oder kaputt sind.
Das kannst du einfach den Duolingo dann fragen und der macht das für dich.
Ja,
dann
genau.
Sagst du hier in den Schritt, macht er so einen AI-Schritt, der das dann macht für dich.
Und ja, genau. Also man kann es über die API, man kann es irgendwie mit 3 X-Arcs ineinander verschachtelt oder so. Das habe ich jetzt auch gemacht. Geht auch, aber es halt so. Wäre so was von den Features, wo ich mir wünschen würde und nicht, dass ich hier AI mache. Aber es sind halt publicly traded company.
Ja, also wenn die damit Geld machen von irgendwelchen großen Banken oder sowas, von mir aus sollen sie es halt machen, ist doch super. Kriegen sie ein bisschen Cash für vielleicht diese Bugfixes.
Ja, aber eben, es geht halt super viel Zeit und Effort, geht es halt in so Zeug und ich weiß nicht, ob das, also es ist alles irgendwie so ein bisschen, es tönt alles so praktisch und so, ist alles nett, aber es ist jetzt nichts, wo ich sage, ja, wenn ich das nicht habe, dann, ja. Aber I don't know. Werden wir sehen. Werde ich dann vielleicht, wenn ich es mal ausprobiere.
Es wird garantiert Leute geben, die das benutzen.
Ja, ja. Also da habe ich keinen Zweifel.
Jo. Was haben wir noch? Cursor-Controller? Was? Ich habe Angst.
Cursor-Controller. Achso, ja, genau. Ja. Das ist quasi die Zukunft. Du brauchst die Sprachmodelle brauchen dich eigentlich nicht mehr, ja.
Nee.
Sie nehmen jetzt einfach deinen Cursor
und deine Tastatur. Die programmieren sich ja auch selber vorher schon mit.
Und dann machen sie einfach weiter, ja. Dann kaufen sie erstmal Duolingo ein und dann können sie sich quasi selber fragen, was sie denn machen sollen. Und dann geht's los, ja. Und dann hast du einfach keine Notwendigkeit mehr, irgendwelche Personen da dazwischen noch zu haben. Ingo.
Ja, verstehe ich.
Du bist im Weg.
Ja, das Schöne ist ja, mittlerweile können sie ja auch noch podcasten. Also eigentlich brauchen sie uns wirklich nicht mehr.
Aber wer hört dann noch die Podcasts?
Ja, irgendein anderes AI-Modell.
Just asking questions. Andere AI-Modelle, andere Sprachmodelle hören dann diese Podcasts und daraus dann irgendwie, was wissen die, was machen sie damit?
Ja. Weiß ich nicht.
Ja, keine Ahnung. Also ist schon witzig, ja, dass sie sich tatsächlich neue Sachen ausdenken, die diese Dinge machen können. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es für bestimmte Personengruppen echt super sinnvoll ist. Also quasi, wenn du, wenn du Probleme hast, irgendwie die Maus zu bedienen oder die Tastatur oder sowas und da dann eingeschränkt bist, kann ich mir richtig, richtig geil vorstellen, dass es da quasi die Zukunft für dich ist. Aber quasi das normal zu machen, finde ich ein bisschen komisch, ja. Ich könnte ruhig dazu schreiben, dass es für solche Leute besonders sinnvoll ist und nicht einfach nur versuchen, dich davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist, grundsätzlich. Ja, genau, also das, Anthropic hat quasi dieses AI-Tool, was deine Maus übernehmen kann und dann irgendwas drücken kann.
Naja, genau. Dann musst du wirklich nicht mehr arbeiten. Also ich meine, den Code, den du schreiben solltest, schreibt der Duolingo und dass du wirklich am Rechner sitzt, ist ja eindeutig klar, weil deine Maus bewegt sich ja.
Ja, auch wenn das quasi ein anderer
eigentlich Code alles macht. Geklärt.
Ja, dann sind deine Performance-Reviews gerettet,
ja, Ingo. Genau. Puh, Gott sei Dank. Und wenn nicht, gucke ich mir alles in einem Adobe 3D, 2D Drehtool an. Was? Was muss man?
Nee, das kauft es für sich.
Das kauft es für mich. Und dann?
Ja, also dieses Tool kann alles. Nee, also das ist tatsächlich eins von relativ coolen Sachen. Ich weiß, also ich hatte das Gefühl, dass wir letztes Mal darüber geredet haben, aber vielleicht haben wir es auch nicht gemacht. Ein Projekt von Adobe nennt sich Project Turntable und du malst quasi eine 2D Bild oder ein 2D, weiß nicht, so eine Grafik oder sowas. Hm. Und dann hast du die Möglichkeit, das zu drehen. Normalerweise ist ja quasi, du kannst nur so um 360 Grad oben unten drehen. Aber mit dem mit ihren Tools kannst du es dann auch quasi dreidimensional drehen, aber es bleibt trotzdem zweidimensional. Also es ist schon richtig cool. Und da gibt es quasi ein GIF, was das so ein bisschen zeigt, wie das funktioniert. Und das ist schon irgendwie verrückt. Also, keine Ahnung.
Ja.
Das ist cool.
Ich muss nicht mehr alles malen sozusagen, sondern ich muss ihn nur noch einmal malen, meine Figur, und dann kann ich sie
kannst von ihn drehen, genau. Sehen. Genau, dann kannst du ihn so hindrehen, wie du ihn brauchst, genau. Mhm. Ja. Das ist schon cool. Also wie gesagt, der Showcase ist da schon echt super und es sieht schon richtig, richtig cool aus.
Ja, also wenn es wirklich so funktioniert, wie das dann im Showcase ist, dann ja, könnt ihr euch mal angucken. Also dann,
genau,
wird
dann fällt halt
eine Figur gezeichnet und dann, ja, so als wäre es eine 3D-Figur, wird sie dann 360 Grad gedreht.
Mhm, genau. Und es bleibt trotzdem eine Vektorgrafik, das ist ja das Coole eigentlich. Also du kannst es, du hast danach dann trotzdem noch die, also noch diese Pfade und die kannst du dann noch natürlich weiter editieren, wenn die halt noch nicht ganz richtig sind. Oh, das ist schon irgendwie cool.
Gut, kommen wir zur nächsten Kategorie. Ja, wenn ihr also noch nicht genug habt von AI, dann könnt ihr uns gerne schreiben und wir gucken mal, ob wir das
nächste. Dann macht der Ingo eine Sendung darüber. Du, Ingo, mach das. Da brauchen wir nicht nochmal neu.
Ich war ja fast enttäuscht, dass nicht so viele auf unsere ganzen vielen Vorschläge reagiert haben, was wir für einen Podcast starten sollen.
Das heißt, du brauchst keinen zu starten. Das ist der Trick.
Doch, also das, was gewollt wurde, wäre ein Astro-Podcast. Und zwar einer, wo man nicht genau weiß, ob es eher Astrologie ist oder Astronomie.
Okay. Das ist schon stark. Also ja, krass.
Genau, wo irgendwie über Astronomie rumgeschwurbelt würde oder so, war, glaube ich,
okay,
die Aussage.
Okay, finde ich nice. Kannst du das vielleicht einfach diesem einen AI-Teil in die Hand geben und sagen, bitte, genau. Dafür brauchen wir jetzt einen Podcast, 10 Minuten und go.
Go und go, genau. Kommen wir zu den News. Da war etwas Beunruhigendes letzte Woche. Und zwar gab es Diskussionen darüber, dass Bitwarden vielleicht nicht mehr so richtig Open Source sein könnte, wollen würde mehr, wie es bisher ist. Mhm. Aber hat sich hoffentlich doch wieder geklärt. Also Hintergrund ist, dass CRSDK gab es eine Lizenzänderung, dass es nicht mehr, ja, dass man mit dem SDK nicht mehr Sachen entwickeln darf, die nicht zu Bitwarden gehören, also auch keine andere Bitwarden-Implementierung und sowas und auch keine anderen SDKs mit diesem SDK entwickeln darf. Und das wäre dann sozusagen eine Einschränkung und das wäre kein Open Source mehr. Mhm. Genau, und das hat etwas für Verwirrung gesorgt, ob jetzt ja, die Firma hinter Bitwarden wirklich das Ding immer noch Open Source haben will oder weiß ich nicht, demnächst hier den Elastic macht oder was hatten wir noch so in letzter Zeit?
Gab's ein paar, weiß nicht, gab's nicht dieses
HashiCorp, keine Ahnung.
Ich weiß nicht, wie hieß diese Cheese-Datenbank oder so, wie hieß sie nochmal? MongoDB, sorry.
Was?
Ich weiß nicht, die hatten so einen Namen und dann war aber nicht so wichtig. Und dann
ja. Na, und HashiCorp hat es doch auch gemacht und ja, genau. Während Elasticsearch jetzt wieder zurück ist, die haben ja den Ausflug jetzt einmal gemacht und sind wieder zurück, aber
genau.
Ja, genau. Aber es sieht so aus, als hätten sie das als Bug identifiziert und gesagt, nee, also Bitwarden remains committed to the open source licensing model.
Achso, also, es gab noch Greylock und Redis.
Stimmt, bei Redis, ja. Redis ist ja jetzt Valky, weil niemand macht mehr Redis.
Was auch immer, das neue Name quasi.
Naja, genau, es kommen dann halt Open Source Projekte, die quasi das nehmen und dann weitermachen. Und im Fall von Redis ist das, glaube ich, Valky. ja, also hoffen wir mal, dass ich weiß nicht, setzt einer von euch Bitwarden ein? War das? Oder jo, war das nein. Markus?
Bestes.
Oder? Du benutzt es?
Ich benutze es auf jeden Fall sehr gut.
Okay.
Ja. Und ich kann es auch empfehlen und ich kann es immer noch empfehlen. Also, das ist schon.
Okay, hat dich das, die Diskussion, hat die dich jetzt beunruhigt oder?
Weiß ich nicht. Ich habe gedacht, irgendjemand forkt es dann schon weg.
Ja. Ja, genau. Fair enough. Das kann natürlich immer passieren. Und man muss ja auch nichts von denen verwenden. Ne? Also man muss da nicht irgendwie den Sync-Server oder irgendwas von denen haben, weil man kann das auch alles selber machen. Da ist nichts.
Was ist genau der Use Case für Single-User?
Dass du es auch über mehrere Rechner verteilen kannst.
Dass du halt mehr als einen Computer hast, wo du Passwörter brauchst.
Also weil ich habe immer noch dieses Pass mit einem Git-Repo und that's that.
Ja, funktioniert auch, aber es funktioniert halt für dich gerade.
Ja genau, aber das ist halt so, ich sehe absolut, wenn du, sobald du halt mehr als ein User bist oder so.
Ja, auch quasi, ich finde schon auch, wenn du auch ein User bist, weil dieses Pass aufsetzen mit Sync und so ist schon immer ein bisschen frickelig.
Ja, okay.
Aber das machst du halt einmal. Ich meine GPG-Keys, what the fuck, man.
Ja, ja, aber das machst du halt einmal und dann ist, also, das halt mostly wegautomatisiert und dann.
Ja, ja, darfst halt nie wieder dein Computer tauschen, also dein Telefon tauschen zum Beispiel. Das ja blöd. Ah, Pass ist auch deprecated übrigens, also die Pass-Software. Für Android. Ich weiß nicht, ob es mitbekommen ist.
Ja, aber da gibt es auch eine neue irgendwie.
Hat auch jemand weggeforkt.
Ja, ja.
Okay, wie Things Thing.
Ja, also ich glaube zumindest, ja. Ich glaube zumindest, da war was und dann das irgendwie.
Ja, ja. Also Bitwarden integriert sich schon gut auch in dein Android rein und so. Da ist dann quasi so extra, das kommt quasi überall hoch, auch quasi in Apps und so und schlägt dir dann vor, dass du was benutzen kannst und am besten integriert sich natürlich in Firefox rein, was ganz cool ist. Für Pass brauchst du dann immer so einen Frickel-Scheiß für dein Telefon, für deinen Computer.
Aber ich finde das auf eine gewisse Weise schon auch angenehm, dass es nicht macht, aber
ach so, nee.
Da bin ich vielleicht
auch ein keine Ahnung, komisch. Da bin ich auf deiner Seite, sorry.
Ja, ja,
ich finde es schon gut, dass er es macht.
Sehe ich schon, aber es ist halt auch so ein
ja, auch für, es gibt halt auch die Integration in Chrome und was halt, was Bitwarden halt ganz gut macht, du hast mehr als nur Benutzername plus Passwort, sondern du hast quasi auch Metadaten und kannst dann noch dazu sagen, wofür das gültig ist und wofür du es gebraucht hast und kannst da auch halt irgendwelchen Kram reinschreiben, kannst auch Notizen reinmachen, was jetzt die
das kannst du mit Pass ja aber auch.
Ja.
Also das
macht ja teilweise. Also es integriert sich halt nicht so geil.
Das ist so, aber du kannst da auch Notizen. Und ich habe da eigentlich immer die für Accounts normalerweise immer noch die E-Mail und irgendwie die Web-URL oder so drin und zum Teil noch so Backup-Token-Sachen oder so.
Ja, also Bitwarden integriert das quasi direkt dann. Also dann ist quasi die URL ist was Besonderes. Sie sagt, wofür dieses Ding wirklich gültig ist und wenn du halt so Sachen hast, die halt für ganz viele Sachen gültig sind, wie jetzt, keine Ahnung, auf Arbeit oder so, dann ist das schon echt super praktisch. Ja. Weil dann weißt du, okay, du loggst dich eh, du musst dich eh jeden Tag einloggen, weil die ist quasi, nicht Policy oder so ein Quatsch. Und dann ist okay, dann geht es voll schnell. Also wie gesagt, ich finde, Bitwarden ist schon nice, machen viele gute Sachen. Und mit Voidwarden dahinter als Backend ist es auch ganz cool und natürlich quasi mit dem Wissen, dass halt der Server halt auch deine Informationen nicht hat, also quasi, dass der nichts im Plaintext rumliegt, ist auch gut. Also die haben schon viele gute Sachen gemacht.
Okay, dann hoffen wir mal, sie bleiben dabei und eigentlich eine coole Sache. Schön, dass sie das mal auf den Weg gebracht haben, auch wenn es natürlich mittlerweile wieder mehrere Lösungen gibt, aber so diese rein kommerziellen Sachen, Passwörter, Gedönse wollte ich auch nie. Deswegen hänge ich ja auch immer noch auf KeePass rum und das ist, für mich alleine passt das immer noch. Aber ja, wenn du mehrere Leute hast, war schon Bitwarden eigentlich der Weg, den man gehen will und dann wäre es schade, wenn sie jetzt den Open Source Weg verlassen. Von dem her sind wir erstmal froh, dass sie das doch nicht tun. So, wer uns aber wirklich sozusagen verlassen hat, sind die Russen. Zumindest die am Linux-Kernel rumentwickeln, die wurden entfernt. Ja.
Warum ist das nicht bei
Was?
Nee, ist okay. Kann man's. Genau, also das die russische sind alle russischen Entwickler rausgeflogen? Nee, oder? Es sind nur die.
Genau, also die eindeutig identifizierbar sind, weil sie eine russische E-Mail-Adresse haben oder für eine russische Firma arbeiten, die auf irgendeiner Sanktionsliste steht.
Also ich glaube auch, dass der letzte Stand war, dass die Policy quasi ist, dass diese Firmen dass diese Leute für Firmen gearbeitet haben, die quasi in dieser
Rüstungsfirmen und genau. Also die halt boykottiert werden aktuell.
Genau, die boykottiert, darum,
also nur wenn du russisch bist, fliegst du glaube ich nicht raus. Nee,
das war ja auch voll das Drama, also da ist dann ja voll so, oh, was macht ihr, das ist nicht in Ordnung, aber dann gab es da quasi noch mal eine Klarstellung, dass es wirklich um diese Firmen geht, wofür die Leute arbeiten, und selbst wenn sie quasi das gut meinen und wenn die Entwickler vollkommen in Ordnung sind, dann weißt du halt nicht, ob bei denen jetzt jemand mit einem Brecheisen vorbeikommt. Ja, das ist halt immer das Problem. Das bei solchen Staaten, bei solchen Regimen, diese Accounts haben dann auf einmal einen Wert bekommen, der problematisch für diese Leute auch werden kann.
Tja. Genau. So ist es halt.
Genau, also die Maintainer sind jetzt keine Maintainer mehr von Teilen des Linux-Kernels und sind eben entfernt worden. Ja, gab dann ein bisschen Diskussion um den Umgang, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Und das nicht ganz klar gleich am Anfang gesagt wurde, ja, ist wegen den Sanktionen, sondern dass es irgendwie so erstmal gemacht wurde, ohne dass es irgendwie klar war. Ja, also in der Kommunikation kann man das, glaube ich, könnte man das noch verbessern, aber in der Sache, ja, auch wenn es dedizierte oder wirklich Leute sind, die gerne an Open Source arbeiten, aber ja, da ist man halt jetzt gerade auf der falschen Seite.
Ja.
Das ist dann leider so. Auch wenn ich es auch nicht gut finde, es wäre natürlich schöner, wenn sich wenigstens in der Tech-Welt irgendwie alle noch einem Ziel verschreiben könnten, aber ja, auch durch unsere Welt gehen die Risse da, und da kann man sich leider nicht davor verschließen.
Hier sind wir, also.
Hier sind wir. Ja, okay. Das zu dem Thema, und dann haben wir noch, jemand will ein Spring Framework updaten.
Was? Ja, du musst Spring Framework updaten. Es gab da irgendwelche Angriffe, wo Angreifer irgendwelche Daten lesen können. Das heißt, muss updaten.
Tada. Genau. Haben wir Markus nicht dabei, der könnte uns da bestimmt mehr dazu erzählen.
Der sagt bestimmt, muss updaten.
Der hat bestimmt schon geupdatet.
Der hat wahrscheinlich schon geupdatet.
Hoffentlich. Hoffen wir für ihn.
Ja, Spring Framework sehr verbreitet. Große Nutzerbasis, weil es viele Sachen einfacher macht in der Java-Welt. Und muss halt leider updaten jetzt.
Tja. Gut. Also das einfach nur als Hinweis, wenn ihr das irgendwo einsetzt, dann guckt mal. Macht man ein Update. Sehr schön, dann kommen wir zur Kategorie Themen, und da hat jemand ein Herz für Nixos.
Ja, ich wollte es einmal sagen, ich habe einen VPS mit 4 GB RAM, und ich bin sehr glücklich darüber, dass er so billig ist. Das ist eigentlich das eine Ding. Hatte jetzt aber öfter mal Probleme, dass wegen irgendwelchen Dingen quasi die Box out of memory gegangen ist. Eine von den Sachen war, dass dann ZFS drunter lief, und hab mir gedacht, so, okay, vielleicht kann ich den Computer ein bisschen besser, also ein bisschen mehr RAM zur Verfügung stellen, wenn ich das ZFS drunter wegmache. Und das Ding ist natürlich, dass dieser Computer ganz viele Sachen gemacht hat. Keine Ahnung, 100 Millionen Sachen hat er gemacht. Also da läuft zum Beispiel das Bitwarden drauf, oder läuft dieses irgendwelche anderen Sachen drauf, da läuft ein Sync-Ding drauf und eine Nextcloud und keine Ahnung was. Hunderte Sachen, ja. Das Gute ist, es ist NixOS. Und das heißt, die Migration bestand jetzt quasi daraus, ein neues Profil zu bauen für die Partitionierung darunter mit Disco, nennt sich das Ganze. Das ist quasi deklarative Partitionierung. Und sobald das quasi stand, bestand das einzige, was ich machen musste, noch daraus ein Backup zu machen von den eigentlichen Daten, also von dem Postgres, das ist halt im letzten Stand ist. Also es macht normalerweise jede Nacht ein Backup, aber ich wollte das halt quasi von dem Migrationsteil haben, dann habe ich das einmal gebackupt und ja, ich glaube, es war nur Postgres, es war quasi alles in Postgres drin, ne? Und hab das gemacht.
Da ist auch noch Nextcloud und sowas drauf.
Ja, aber das Nextcloud, das ist quasi stateless. Also das komplette Nextcloud benutzt nur die Postgres-Datenbank. Ich weiß nicht genau, wie man sonst Nextcloud installiert. Ich kenne bloß Enable. Deswegen weiß ich nicht genau, wie man das sonst handhabt. Naja, aber,
Daten musst du doch noch haben, oder nicht?
Ja, das ist ja eine Datenbank.
Ja, die waren tatsächlich auf dem Share. Die waren auf so
einem
Samba-Share, sorry.
Ja.
Ja, das meinst du, ja, das ist korrekt. Ja. Okay. Nee, das ist auch immer dieses Mega-Fricke-Setup mit diesem Samba-Share, der da von Hetzner eingebunden wird, der auch keine echten Permissions hat und sowas. Also, okay. Anderes Thema, ja. Aber das ist jetzt mittlerweile in einem Zustand, wo es stabil ist, ja. Also war eine Zeit lang nicht so, aber ist jetzt quasi so, also seit einem Jahr ungefähr. Also seit einem halben. Und genau, dann. Das Kommando, was ich da gemacht habe, ist quasi Nixos Anywhere mit meiner Flake-Konfiguration in die Richtung Server und der hat dann quasi so ein K-Exec gemacht in den neuen Kernel rein, hat da drunter seine Partition nachgezogen, hat da alles rein installiert, Reboot und dann kam quasi die Box wieder hoch. Und das was dann halt ausstand, ist quasi das Backup zurückspielen und dann war fertig. Und das war eine richtig, richtig coole Experience. Genau, und danach hatte das System halt kein ZFS mehr, sondern X4. Also das war quasi das Ziel von der ganzen Sache. Komplett die Partition drunter geändert, ohne dass man quasi in irgendeine Recovery-Konsole oder sowas musste. Im laufenden System darunter, bam, und fertig. War schön.
Und nice. Wie ist jetzt die Experience? Ist besser? Also ist
nicht mehr out of memory gegangen seitdem. Ich weiß nicht genau, was wirklich daran lag, aber es war ich kann es mir halt schon vorstellen, also weil er hat halt auch keinen Swap gehabt und mit ZFS und Swap haben wir schon mal drüber geredet, das brauchst du eigentlich, weil ansonsten hat er keine Zeit mehr, da nachzuziehen und irgendwelche Sachen auszulagern. Und jetzt hat das System auch noch ein bisschen Swap bekommen, quasi für den Notstand. Und ich meine, wenn es anfängt zu swappen, ist eh vorbei, aber dann kannst du wenigstens noch reingucken einmal. Kannst dich einmal noch eine Runde schlecht fühlen und sagen, ah ja, okay, das ist dieses Ding.
Tja. Vielleicht genau. Dann einfach nicht so eine shitty Box, wenn du hunderttausende Dinge drauflaufen lassen willst,
muss. Nee, ist genau das. Ich mach genauso weiter.
Das für dir. Ja, ich weiß, also bin ich gar nicht überrascht, aber es halt, also.
Also, wenn es jetzt, tatsächlich nochmal. Ja, Mike, du kannst mehr Geld drauf werfen, das stimmt, ja. Du kannst ja, immer mehr Geld drauf werfen.
Das wird einfach funktionieren. Und das wäre vermutlich nicht mal so viel mehr Geld.
Ich weiß nicht, doppelt so viel. Anstatt 4,08 € oder so. Das kann ich mir nicht leisten. Ich weiß gar nicht, wie viel es tatsächlich mehr kosten würde. Aber ja, genau, jetzt sind es gerade 3,92 €.
Ja. Was ich, klar, so wenn man frickeln will, kann man natürlich frickeln.
Ja, das ist doch nee, ich finde.
Deswegen machen wir das.
Also wie gesagt, wenn es jetzt nochmal Probleme macht, dann würde ich wahrscheinlich irgendwas anderes machen, aber. Das ist jetzt quasi mein Versuch und es war einfach genug, dass ich es in einem kurzen Nachmittag hinbekomme, quasi in der Zeit und es war nicht so riesenschmerzhaft und ich weiß, was ich tue ungefähr. Und ja, ich weiß halt auch, was auf dem System drauf ist.
Es ist geil, dass das geht, aber
ja, du kannst immer mehr RAM dazu stecken, aber das kann ja jeder.
Ja, korrekt.
Außerdem, guck mal, das ist hier Green IT.
Mhm.
So, ja.
Ja.
Aber Green du verbrauchst ID weniger Ressourcen und deswegen ist es ja wohl besser.
Ah, I see.
Absolut. Absolut.
Weil auch total grün ist zum Beispiel JIT Social, unsere Mastodon-Instanz, weil die läuft mit Ökostrom und Strom von meinem Dach, was noch mehr Öko ist. Und das ist jetzt Mastodon 4.3.
Nice.
Haben wir ja letztes Mal gesagt, dass es rausgekommen ist und ich hatte noch keine Zeit, das zu durchzudeklinieren und mir anzugucken, was zu machen ist, weil es waren doch ein paar Schritte mehr als normal. Man musste auch erst so ein Keys generieren und genau, und da musste ich mal ein paar mehr Minuten Ruhe haben und ja, man muss ja immer auch erstmal ein Backup machen, und hast du nicht gesehen, jada, jada, jada.
Ja, du hast ja auch voll die Leute da drauf, du bist ja nicht mehr alleine.
Ja, es sind tatsächlich 40 Accounts mittlerweile, davon sind nicht alle megamäßig aktiv. Aber
ich benutze es. Ich würde dir auch sagen, wenn es nicht funktioniert.
Genau, ich habe mittlerweile auch Leute, die mir E-Mails schreiben jedes Mal, wenn es nicht funktioniert.
Das ist schön. Das ist viel besser als jedes Monitoring.
Genau, besser als jedes Monitoring. Also es gibt Leute, die mir E-Mails schreiben. Ihr würdet mir wahrscheinlich Signal-Nachrichten schreiben, dass es nicht geht. Und eigentlich sollte ich mal richtiges Monitoring da drauf machen. Das Problem ist tatsächlich.
Nee, das ist Quatsch. Mehr brauchst du Quatsch. Nicht. Du brauchst nur Leute, die Bescheid sagen.
Ja, okay. Literally. Leute, ihr seid das beste Monitoring, genau. Schreibt mir einfach E-Mails oder Nachrichten oder wie auch immer, dann fixe ich das auch wieder. Nein, also in letzter Zeit ist es tatsächlich so, dass das Ding extrem groß geworden ist. Also es sind jetzt schon über 230 Gigabyte an Daten, die da rumliegen. Das ist schon echt heftig. Und obwohl ich mindestens einmal die Woche durchgehe und diese ganzen temporären Daten da anfange zu löschen, also es ist schon nicht spaßig.
Ich glaube, der andere Felix hat eine Idee für dich. Wie wäre es, wenn du einfach mehr Geld drauf hast?
Einfach größere Festplatte.
Mehr Ressourcen habe ich in letzter Zeit schon draufgeworfen, ein bisschen mehr RAM gemacht und so. Ich bräuchte jetzt mal größere Festplatten dann demnächst da drin. Ja, das ist wohl richtig.
Ich habe sonst noch eine andere Idee. Es nennt sich ja Abschalten.
Abschalten?
Hä? Ja. Nein, das geht gar nicht. Da kriegt er jeden Tag eine E-Mail, dass es kaputt ist.
Genau. Nee, es ist ja
Monitoring.
Macht ja auch Spaß. Ist immer schön, das alles selber zu hosten. Und ja, ihr könnt, und wir haben ja auch einige Hörer, die mitmachen. Das ist ja auch super, genau. Also wenn ihr Lust habt und noch eine Mastodon-Instanz braucht, könnt ihr euch auch gerne anmelden und dann kurz reinschreiben, dass ihr Hörer seid, weil sonst schalte ich euch nicht frei. Es gibt auch manchmal Leute, die ich nicht kenne, die nichts reinschreiben. Die lehne ich halt ab. Also wenigstens kurz reinschreiben. Ihr seid irgendwie
Schreib hin, Ingo, wir kennen uns.
Ja, ist völlig egal, aber irgendwas reinschreiben, dass ich weiß, ihr seid keine Trolle.
Oder Bots.
Dann werdet ihr in der Regel auch relativ schnell freigeschaltet und ja, könnt gerne mitmachen. Und ich gucke, wie gesagt, dass ich das Ding am Laufen habe. Und ja, ich muss immer noch ein bisschen mehr Hardware draufschmeißen. Also es wird schon ganz schön großes Ding langsam. Das könnte man auch so ein bisschen als Mimi sagen, dass ich doch mehr Speicherplatz dafür brauche, als ich so gedacht habe. Ich dachte, ja, 50 Gigabyte, 4 Gigabyte RAM wird schon irgendwie laufen. Jetzt sind wir schon bei 8 Gigabyte RAM und über 250 Gigabyte Festplattenplatz.
Ich kann dir einen 2 Terabyte drehenden Rost mitbringen, wenn du magst.
Ja. Das hilft. Ja, ich könnte auch so extern irgendwie über, keine Ahnung, einen Samba-Server was machen, aber das will ich glaube ich auch nicht. Weil ich merke schon, man müsste da noch ein bisschen, ich glaube, man muss tatsächlich auch ein paar Sachen auf SSD legen. Also so gerade dieses Bilderladen dauert manchmal länger, als ich das gerne hätte.
Obwohl es jetzt sehr schnell war. Also ich habe mir dein Bild angeguckt, das war super, so richtig schnell.
Ja, ist trotzdem irgendwie, ich bin mit der Performance noch nicht zufrieden, da muss noch ein bisschen. Okay, muss noch ein bisschen mehr hin. Genau, ich hab mein Telefon gepostet. Haben sich auch gleich viele Leute gefreut und gesagt, ja, mein allererstes Handy war das und jenes. Genau. Ganz lustig.
Funktioniert. Also, genau. Ich find's auch ganz schön, einfach quasi das nicht so hektisch auch in Mastodon und sowas, nicht so viel Stress. Ja, die Leute sind nett. Ich find's super.
Genau.
Ich bin gegen Abschalten übrigens.
Ihr könnt gerne mit uns in Kontakt treten über Mastodon, entweder über unseren Binärgewitter-Channel, den lesen die meisten von uns mit. Ich jetzt auch wieder ein bisschen aktiver. In letzter Zeit meistens habe ich jetzt immer nur mein eigenes Profil gelesen, aber ich habe jetzt auch wieder den Binärgewitter-Account mit aktiviert. Markus liest den auf jeden Fall auch. Weiß nicht, Felix, ihr Felixe auch ab und zu.
Nee. Was lese ich? Binärgewitter-Account?
Ja.
Okay. Aber ich meine, da kommt ja nur, dass wir jetzt senden, oder ist da noch was anderes?
Nein, nee, aber nein, Leute können ja Leute können ja sagen @Binärgewitter und dann wirst was du, wenn du
fragen.
Den
ah, ja. Genau. Okay, alles klar. Passiert es?
Ja.
Anscheinend?
Natürlich.
Okay, dann ich kann den mitverwalten.
Ja.
Wenn das irgendjemand hilft.
Verwalten den alle mit.
Okay, genau.
So und Shared Account.
Markus lässt ausrichten, dass Leute das retweeten sollen, diese Tuts. Tweets.
Und dann?
Also allgemein.
Das
also
besser,
genau.
Das nur, besser als favorisieren anscheinend.
Nein, genau. Wenn du nur favorisierst, sieht das dann nicht wie bei Twitter oder X einen Algorithmus gibt, der anderen Leuten dann irgendwas anzeigen würde, wenn irgendwas viel favorisiert wurde. Das Favorisieren ist wirklich, sieht nur derjenige, der es abgeschickt hat. Und wenn du willst, dass andere Leute das auch sehen, dann musst du es wirklich teilen. Also wenn es eine Information ist, die du weiter transportieren willst oder wo du sagen willst, okay, andere hätten vielleicht auch was davon, dann musst du es halt teilen und nicht nur favorisieren. Darum ging es, Markus, an der Stelle. Das ist eben nicht wie bei Twitter, wo tatsächlich Leute, die favorisiert haben, auch den Algorithmus damit beeinflussen können. Das ist hier halt nicht so. Ja, das wollte ich zu unserem Mastodon-Server sagen, den wir, wie gesagt, verwalten und der ganz schön Ressourcen frisst, aber nicht abgeschaltet wird und immer noch Spaß macht. Also wenn ihr wollt, könnt ihr da gerne mitmachen. Und dann habe ich ja ganz am Anfang der Sendung schon gesagt, ich war auf einer Podcaster-Konferenz am letzten Wochenende. Und das war die Subscribe. Das ist, die hat jetzt ewig nicht stattgefunden. Ich glaube 4-5 Jahre oder sowas nicht. Ist so aus dem Sendegate, CCC, Tim Pritloff, Umfeld, so eine deutsche Podcaster-Konferenz, die in Berlin stattgefunden hat am letzten Wochenende. Und ja, ich fand's ganz lustig. Ich habe ein paar Leute getroffen, zum Beispiel den Christian. Der macht den Focus on Linux Podcast. Der hatte mich auch mal letztes Jahr interviewt zum Thema Radio Tux und hatte mich dann, weil ich mich gerade mit irgendjemand anders unterhalten habe, auch mit einer Stimme erkannt. Was immer ganz lustig ist, wenn du irgendwo bist und plötzlich erkennen dich nicht Leute am Gesicht oder an irgendwas, sondern an der Stimme. Den kennt man doch. Und mit dem bin ich lange rumgerannt über die Konferenz und habe mich super mit ihm ausgetauscht. Also war total schön, ihn mal persönlich live so in Farbe zum Anfassen mal zu treffen, als wenn man sich sonst ja mal in einem Podcast zusammentut. Auch ein paar andere Leute, die ich ewig nicht gesehen habe, so die Jungs hinter Auphonic zum Beispiel, aber auch Tim und ja, einige Leute eben, die man so auf irgendwelchen Chaos-Veranstaltungen kennt, schon mal getroffen hat, sich mal lange unterhalten hat. Fabio von podcast.de zum Beispiel auch, ja, ewig, weiß ich nicht, seit 10 Jahren oder so nicht mehr Kontakt gehabt und dann ist es schön, sich mal wieder auszutauschen, ein bisschen zu quatschen. Ich glaube, mit am interessantesten war oder viele dieser Vorträge, die da stattgefunden haben, sind auch alle auf MediaCCC verfügbar. Also wenn ihr irgendwas angucken wollt, dann könnt ihr das gerne nachgucken. Ich fand mit am spannendsten, dass es diese Oberfläche, diese Ultraschalloberfläche, die so für ja Podcaster ist, die es bisher nur für Linux und Mac gab, jetzt auch für Linux vorgestellt wurde. Das heißt also, da drunter gibt es Reaper, das ist eine Digital Audio Workstation, die gibt es schon seit längerer Zeit für Linux, aber diesen Aufsatz, den eben diese deutsche Podcasting-Community selber programmiert, mit der es ein paar Sachen einfacher macht oder bestimmte Sachen an die Hand gibt, die eben insbesondere für Podcaster interessant sind und nicht für Musikschaffende. Ja, also eine DAW ist ja eher ja, nicht nur für Multitrack-Aufnahmen, sondern eben auch, um Studioproduktionen zu machen, Musik zu produzieren. Und wenn es dann eben mehr darum geht, ja, für Podcasters zu machen, gibt es dieses Ultraschall. Und das gab es bisher nicht für Linux, ist jetzt aber in der Version 5.1 endlich für Linux da. Und das werde ich mir mal angucken. Dafür müsste man Reaper zwar kaufen, aber es kostet irgendwie $60 oder sowas. Und das, ja, kann man.
Das machst du.
Das werde ich mal machen und dann auch ausprobieren, diese Linux-Version von Ultraschall, weil, ja, ich meine, klar, viele Sachen kann man auch mit Audacity machen oder ich habe öfter mal Ardo verwendet, aber warum nicht auch mal was Neues, was anderes ausprobieren, weil man könnte da zum Beispiel auch so Audiogramme relativ schnell erstellen mit, dass man das dann zum Beispiel auch unserem Mastodon-Account oder anderen Social-Media-Plattformen gepostet. Da hast du dann so einen kleinen lustigen Ausschnitt aus der Sendung draus. Ja, oder Outtakes oder sowas. Das könnte man relativ einfach damit machen. Das war so eine News, die ich sehr interessant fand. Was ich mir noch genauer angucken will, weil ich es auch nicht ganz verstanden habe, wie das funktioniert, ist Castropod. Das ist quasi ja, ein Mastodon für Podcast. Ja, das kannst du selber aufsetzen und dann kannst du im Fediverse deinen Podcast hosten. Ja, heißt Castropod. Könnt ihr euch mal angucken, beziehungsweise auch mal das Video dazu angucken. Okay. Und ja.
Wenn das Fediverse ist, kann ich das auch über JIT Social eigentlich subscriben, oder? Andere Leute, das, Podcasts
ja,
oder so.
Genau. Ja, kannst du dann machen. Genau. Okay. Das ist auch mit ActivityPub. Ja, genau. Habe ich jetzt noch nie ausprobiert, weil ich kannte das vorher auch nicht. Aber genau, wenn man sozusagen seinen eigenen Podcast hosten will, kann man das auch im Fediverse machen mit diesem Castropod. Da gibt es auch so ein Workshop, so ein Hands-on, mit dem man das vielleicht mal nachbauen kann, wenn man möchte.
Oh, du bist sogar, stehst hier sogar mit drin als Ingo Ebel, dass du da warst. Das ist doch toll. Ja.
Du meinst in dem Blogartikel, genau, ich habe den Blogartikel verlinkt von Christian, mit dem ich, wie gesagt, sehr nette Stunden verbracht habe und wir da über die Konferenz gegangen sind. Ich habe aber auch Leute kennengelernt, die noch nie einen Podcast selber gemacht haben und da zum ersten Mal da waren und sich informieren. Leute, die schon irgendwie, keine Ahnung, tausende Podcasts gemacht haben. Also es war alles dabei, war echt eine schöne Sache. Fand es fast schade, dass ich eben nur einen Tag von den zwei oder drei Tagen im Endeffekt, die das stattgefunden hat, da war. Aber die Stimmung war so auch, ja, also es ist immer diese, auch wenn du auf Linux-Veranstaltungen gehst, ne, das ist immer dieses Klassentreffen, man kennt sich, es ist schön, sich miteinander auszutauschen, aber auch selbst neue Leute werden schnell mit in die Gemeinschaft mit aufgenommen, man tauscht sich aus, ah, okay, was machst du, wie funktioniert das bei euch, ah, ich mache das ganz anders, aber jeder will sein Wissen weitergeben und ja. Und ihr könnt natürlich, wenn ihr jetzt nicht dabei seid, euch die Sachen dann immer noch auf mir.cc angucken. Und ich hoffe einfach mal, oder so die große Hoffnung auch dieser ganzen Veranstaltung war, wir sollten das bald wieder machen. Also so eine Subscribe 12 dann vielleicht nächstes Jahr irgendwo in Deutschland wieder. Genau.
Hast du gesagt, wo die war? Oder
die war in Berlin.
In Berlin.
Die war in Berlin, genau. Deswegen für mich um die Ecke und deswegen, ich war auch sehr kurz entschlossen, da das zu machen. Das war jetzt nicht so wirklich geplant. Ich hatte das dann auch in meiner Timeline vorbeifliegen sehen und habe gedacht, ach ja, komm, an einem Samstag, Kinder sind gerade nicht da, Frau ist auch nicht da. Dann
perfekte Chance.
Komm, genau, perfekte Chance sozusagen, da mal einen Tag vorbeizugehen. Dann ist Berlin nicht so weit weg. Und dann bin ich da mit der Bahn morgens hin, hab da den Tag verbracht und bin sozusagen mit keinen Erwartungen dahin und war danach dem Tag aber auch echt fertig und voll geflasht, weil es hat echt Spaß gemacht.
Schön.
Ja. Genau. Und ich habe hier diesen Blogartikel verlinkt von Christian, der das auch nochmal schön zusammengefasst hat, auch nochmal die Sachen, die er so gesehen hat, verlinkt hat. Und wenn ihr da dann noch ein paar Sachen euch angucken wollt, dann könnt ihr euch diesen Beitrag gerne durchlesen. Ich habe im Nachhinein dann auch bei uns in unserem Podcast oder auf unserem GitHub gleich mal ein paar Sachen reingeschrieben, was mir so aufgefallen ist, was wir mal dringend wieder verbessern müssen. Was mir so auf der Konferenz so aufgefallen ist, wo wir eigentlich ein bisschen hinterherhingen oder hängen. Deswegen gibt es jetzt auf GitHub bei uns so eine kleine Issue-Liste an Sachen, die man mal machen müsste wieder. Wie zum Beispiel den Podlove-Player updaten. Dann habe ich zum Beispiel gesehen, dass wir ja auch die Transkription tatsächlich immer machen. Also wir benutzen ja einmal Whisper, um dann einmal drüber zu gehen und unsere Chapter Marks zu machen. Das machen wir einmal lokal. Aber Auphonic, also der Dienst, der unsere Podcasts schön macht, der jagt das auch nochmal durch Whisper. Und dabei werden dann quasi auch diese ganzen, oder das wird auch nochmal generiert und legen wir auch mit ab. Und das wäre eigentlich schön, wenn das bei uns auch im Podcast mit angezeigt werden würde, weil es gibt Clients, die können dir das dann mit anzeigen. Auch.
Aber wer benutzt es?
Podlove Player. Na, ich habe das jetzt tatsächlich, also erstens brauchen wir die Metadaten, um zu suchen, weil ich kann ja kurz von meinem Mimimi vorziehen, ja.
Komm, haus raus. Wegen
der Suche ist erstens kaputt in letzter Zeit, wird ja nicht immer gepusht. Und zweitens, ich habe letztens was gesucht und habe es ewig nicht gefunden. Was ich dann gemacht habe, ist tatsächlich auf meiner Festplatte im Git gesucht, weil da habe ich es dann gefunden. Auf unserer Suche nicht. Und wenn du diese ganzen Transkriptionen hast und alles, alle Daten, die wir haben, sollten wir auch mit auf die Webseite packen und die Suche verbessern, einfach, dass, wenn man was sucht, die Sachen auch findet. Ja, das ist ganz oft.
Das wäre super, ja.
Denkst du, ja, wir hatten doch mal darüber geredet. Wo war denn das? Du kannst dich vielleicht noch so ein paar Stichworte erinnern. Du findest es aber irgendwie nicht. Und das finde ich dann halt schade.
Und wir sind auch deswegen, nicht gut indexiert bei Google irgendwie. Ich weiß nicht genau, was das Problem ist.
Deswegen, also alle Daten,
alles indexiert,
haben,
ja.
Mit
ja.
in die Seite rein, mit in den Podcast rein. Und ich finde es tatsächlich auch gar nicht schlecht, wenn du so einen Podcast-Client hast, der dir das anzeigt, wo du einfach mit einem Klick dann sagen kannst, dann kannst du es mitlesen. Ja, vielleicht musst du gerade mal irgendwie stumm machen, dann kannst du lesen statt. Oder du springst an eine bestimmte Stelle, ja, scrollst mal hin, ah, da sagt er das, klickst du drauf und er springt dann im Audio dahin. Also das hat schon einen Wert und wir haben die Daten, wir müssen sie bloß einbauen. Also sowohl jetzt nochmal an uns, ich war wie gesagt total gehypt von dieser Konferenz, wir müssen mal wieder ein bisschen mehr Action machen, aber auch an euch Hörer da draußen, wenn ihr Lust habt, euch irgendeins der Projekte vorzunehmen, zu sagen, ach komm, ich habe mal ein paar Stunden Zeit, ich habe Lust, was zu basteln. Wie gesagt, das ist alles Open Source bei uns und ihr seid gerne herzlich eingeladen. Ihr könnt euch gerne auch irgendein Issue nehmen und losbasteln, wenn ihr lustig seid. Das so mein Aufruf, mein Thema, die Subscribe und was ich da an Sachen mitgenommen habe. Einige lustige Sache war auch noch bei Auphonic, was ich tatsächlich mir nie getraut habe einzuschalten. Das Ding kann Pausen rausschneiden. Ja, also wenn ich mich jetzt kurz hinsetze, dann
Ingo, du kannst dich einfach eine Pause machen jetzt. Achso, ups.
Genau. Könnte man das rausschneiden lassen automatisch. Habe ich bisher nicht benutzt. Aber Leute sagen, das funktioniert wohl erstaunlich gut. Vielleicht
probieren wollen wir das einfach haben.
Warum würde man das wollen?
Weil der Ingo immer so langsam redet.
Genau.
Nein, kann man den Ingo schneller machen? Das wird uns ja oft vorgeworfen, dass du zu langsam bist und nicht zu schnell. Vielleicht kann man das angleichen.
Kann man Ingos Audiospur einfach weglassen? Fragezeichen?
Ja, nein.
Das wär am besten, genau. Wir lassen mich einfach
was?
Weg. Was man auch machen kann, ist diese M's rausschneiden und diese Das würde den Podcast halt schneller machen. Kann man machen, muss man nicht. Funktioniert wohl ganz gut. Kann man mal ausprobieren. Gut. Das zur Subscribe und ich packe vielleicht nochmal unseren Link zu unserem Repository hier rein oder zu den Issues.
Issues, ja.
Genau, da, wenn jemand Lust hat, kann er gleich loslegen. Gut, dann kommen wir zur nächsten Kategorie, das ist 3D-Druck der Woche.
Hoho, habt ihr irgendwas 3D-Druckmäßiges?
Nee.
Sonst habe ich nur eins. Nein. Ach Mensch, was macht ihr denn, ey?
Nicht 3D-Druck.
Du wirst drucken. Ihr müsst drucken.
Wir müssen drucken, ja. Ja, dann schlag mal was vor, vielleicht drucke ich das ja dann.
Genau, okay, also folgendes. Ich habe, glaube ich, würde sagen, mit das Komplexeste gedruckt, was ich bis jetzt überhaupt aus dem 3D-Drucker gelassen habe. Das ist ein Propeller-Launcher, also es ist quasi so ein Propeller-Abfeuergerät-Dingsy. Und es hat eine 1 zu 64 Übersetzung. Das heißt, du drehst unten 1 und 64 wird es oben schnell.
Okay.
Das ist quasi ein dreifaches Planetengetriebe. Und Ich habe das quasi so aus dem 3D-Drucker gelassen, ohne da viel zu tweaken. Ich wollte einfach schauen, ob das quasi gut funktioniert. Und es funktioniert erstaunlich gut. Also das ist, da bin ich großer, großer Fan, dass das so nice funktioniert hat. Ich habe die meisten Teile mit PETG gedruckt, also quasi alles, was, nee, eigentlich das komplette Ding. Ich habe das komplette Ding einfach PETG gedruckt. Die sagen hier, PLA ist in Ordnung, aber ich habe gedacht, für so Zahnräder ist es ganz cool, irgendwas, was sich nicht so mega schnell abnutzt. Und genau, habe das quasi komplett rausgedruckt. Das hat nicht so mega lange gedauert. Die äußeren Teile waren relativ lang, aber das alles drin, das ging alles ganz schnell. Und ja, krasses Teil. Also, ich hätte nicht gedacht, dass sowas funktioniert aus dem 3D-Drucker, muss ich sagen. Das war auch ein bisschen so ein Härtetest quasi.
Ja, das funktioniert schon gut.
Viele Teile.
Ja, also es dreht sich schon gut, ja. Am Ende braucht es ein bisschen Silikonspray, damit die Zahnräder, speziell die dritte Stage, gut funktioniert, aber das hat er, glaube ich, auch irgendwo drin geschrieben, dass man das da mal reinsprühen soll. Und das funktioniert gut, ja. Also du kannst quasi unten drehen und oben dreht sich dann noch weiter. Also dreht quasi beide Teile dann noch ein Stück mit. Und das ist schon richtig, richtig krass. Also ich mit dem Drucker, den ich davor hatte, hätte ich mir das nicht zugetraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hatte quasi schon mit den kleinsten Frickelsachen Probleme, aber das kam jetzt nice raus, ja. Und diese Fliegeteile fliegen schon richtig, richtig weit. Das ist auch sehr nice.
Das ist das Wichtigste, ja.
Ja, genau. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen als, ich weiß nicht genau, als Spielzeug, wenn man irgendwie zu wenig Spielzeug zu tun hat. Ja, genau.
Nice.
Ich weiß nicht genau, wie perfekt es gedruckt werden muss, aber es hat nicht so viel Platz an den meisten Stellen. Also der Druck muss gut sein.
Ja. Ja, wobei, ich meine, es war ja auch so ein kleines Ding mal dabei, was ich schnell mal ausgedruckt habe, auch für die Kinder. Das war auch schon ganz lustig, was standmäßig irgendwie da drin ist, neben dem Boot und so. Da ist das jetzt natürlich noch mal viel sophisticateder. Gucke ich mir auch mal an. Das sieht schon ein bisschen geil aus. Wie das da wegfliegt.
Ja, und die fliegen auch schon richtig weit, ja. Also es ist nicht so, oh ja, so ein bisschen so, sondern das fliegt richtig, richtig gut. Weil 1:64 Übersetzung halt. Das heißt, die drehen sich richtig schnell.
Ja. Dann kommen wir zum Mimimi der Woche. Ich habe mein Mimimi ja gerade schon sozusagen mit abgehandelt. Das war die Binärgewittersuche. Wie gesagt, ich habe was gesucht auf unserer Webseite und habe es per Do nicht gefunden und habe es dann in den Dateien quasi ausgecheckt und da drin gesucht und gefunden. Und das kann es ja eigentlich nicht sein. Deswegen ist es mein Mimimi, die Binärgewittersuche. Was habt ihr?
Tja, Nix Packages.
Tada.
Die sind Mimimi. Die sind
aber du hast da auch cool. Du hast schon echt voll die frechlichen Sachen, die du auch vorhast, muss man auch sagen.
Ja,
du sagst so, ich fange jetzt mal an mit Nix und mach quasi alles.
Ja,
quasi komm. Nächstes Level 32-Bit Cross-Compiling und go.
Also wenn schon, dann schon. Naja, das yeah. Problem ist, also wenn es das halt nicht macht, dann ist halt nicht useful für
das, was du gerade vorhast.
Die Use Cases, die ich gerade so habe. Also ich meine, es ist trotzdem lustig, ist trotzdem irgendwie praktisch für gewisse Dinge, aber ja, ich hoffe, dass so gewisse andere Dinge für mich auch löst und da bin ich noch so ein bisschen am Rumfrickeln. Genau, aber fangen wir an mit dem, also ich hatte das letzte Mal gesagt, voll gut, wie schnell das irgendwie gereviewt und gemerged ist und so. Ich glaube, das ist tatsächlich einfach nur, weil du so beim allerersten Mal bekommst du halt so ein First
Freunde-Bonus.
Quasi. Ja, so ein hey,
das First Contributor.
Ein First Contributor-Badge. Und ich gehe mal davon aus, dass irgendjemand halt diese First Contributor durchgeht und schaut, dass diese First Contributor halt eine gute Experience haben, dass sie auch bleiben. Meine anderen 2, 3 offenen Merge Requests irgendwie keine Antwort, kein gar nichts seit 5 Tagen und 10 Tagen oder irgend sowas. Also es ist gleich, seems to be the same shit as everywhere else. Was ein bisschen ernüchternd ist, nachdem ich so eine gute First-User-Experience hatte und dann ist halt gleich
kein so. Keine gute Second-User-Experience.
Genau, Second-User-Experience, leider muss man nochmal drüber.
Ja, es ist halt auch ein bisschen Hit and Miss, also es ist einfach zu viel Zeug, was da passiert und
ja,
zu genau. wenig Leute, die auch quasi sich darum kümmern, dass so Spezialo-Libraries und sowas halt mit reinkommen. Es ist halt nicht was, wo jetzt alle, also wo jetzt so mega viele Leute dran ja, Interesse ja. haben oder es auch reviewen können oder so.
Ja, ja, das ist halt genau. Ich
meine, wie Reviews zu so einer C-Library, du müsstest ja quasi irgendwas haben, was es braucht.
Genau.
Sonst kannst du ja gar nicht sagen, ob es funktioniert.
Genau.
Das ist schon ein bisschen tricky.
Aber auf der anderen Seite kannst du wie auch nicht, also es kann wie auch nicht Dinge kaputt machen.
Das stimmt schon, aber willst halt auch keinen Trash drin haben, weil ansonsten hast du quasi den Prozess wieder, wie du es da rausholst.
Ja, ja. Das ist schon so. Aber ja, ich meine, wenn es ja jemand submitted hat, wird das ja hoffentlich, also ich habe sie zumindest alle ausprobiert. Also ich benutze die alle lokal schon, was ich contributed habe. Aber ja, mal schauen, wie das so wird. Ich bin mir das ja fairerweise auch von FreeBSD und so gewöhnt, wo das dann auch länger gerne mal einen Monat, zwei rumliegt, bevor dann irgendjemand das anschaut. Oder meine Contributions zu Flatbuffer, die, glaube ich, mehr als ein halbes Jahr rumlagen. Tja.
Immerhin musst du keine CLA unterschreiben ja. oder so ein Quatsch.
Halt, ja, ja, ja. Also ich meine, es könnte schlimmer sein, aber es könnte auch,
besser sein.
Also ich habe so das Gefühl. Also ja, das gleich am gleichen Tag reviewed wird. Aber es ist halt schon auch, also wenn man ja schaut, ist echt viel Zeug offen.
Ja, ja.
Und die Visibility ist nicht, GitLab ist auch nicht dafür ausgelegt, glaube ich. Also es ist halt auch schwierig irgendwie. Also selbst wenn ich jetzt sagen würde, ja, ich würde Dinge reviewen, ist irgendwie gar nicht so einfach, die Dinge zu finden, die, wo man dann auch, also wenn du nicht genau weißt, ah ja, dieses Paket oder so.
Ja, also wenn du quasi Lust hast, Sachen zu reviewen, die öfter mal hochkommen, dann kannst du dich da als Maintainer schon reintragen, beziehungsweise reinkommitten. Ja. Das geht schon und dann wirst du quasi gepinkt von diesem Merge-Bot oder wie der
ist. Wenn es funktioniert. Das hat auch, ja.
Ja, aber so prinzipiell, ich werde da schon öfter mal gepinkt für Zeug. Also das funktioniert halbwegs okay, würde ich sagen.
Ja, genau, also, aber genau, stimmt, das hatte ich auch. Ich hatte für den einen Port dann halt einen Fix. Und dann hat das, der Bot hat das aber irgendwie nicht automatisch, obwohl da ein Reviewer drinsteht und der hat auch einen GitHub-Account hinterlegt, aber das hat irgendwie nicht automatisch funktioniert.
Ja, du kannst ja nochmal manuell hinterlegen.
Ja, genau, das habe ich dann auch gemacht. Ich habe den einfach manuell, das kann man schon machen und ich glaube, das passiert dann schon auch, dass das irgendjemand anschaut und sagt so, ah ja, dass ja dieser dann kurz im Pfeil nachschaut und das manuell macht, aber
ja.
Wäre natürlich schon auch besser, wenn du das nicht von Hand machen müsstest. Aber
ja.
So ist es halt. Genau, und dann, was ich echt noch nicht so verstanden habe, ob das überhaupt geht, wie hieß das? Es heißt Multi-Standard-Env oder so. Also es gibt irgendwie Standard-Env und dann gibt es irgendwie so ein Multi-Standard-Env. Und das Zeug ist auch, also das ist nicht dokumentiert.
Ja.
Das ist
also
einfach,
je obskurer es wird, desto weniger dokumentiert. Das ist also auch, glaube ich, in Einstellen so. Also das, was du davor hast, ist schon höheres Nix-Power notwendig, dass es gut fliegt, ja, oder dass du auch weißt, was das Problem ist, ich meine.
Ja.
Ja, oder der eignest dir es halt selber an, aber wir hatten so viel Zeit, das ist schon.
Genau, außer
der
Mick, also was,
der Mick
was,
hat einfach immer Zeit. Also,
ja.
Ja. Der verdient ja Geld damit.
Kudos einfach. Nee, der kann das auch einfach. Der hat da, auch wo er kein Geld damit verdient, konnte das alles. Das ist schon
crazy.
Ja.
Ja,
ja genau.
Genau, was ich mache, machen will, ist, wollen ist auch ein großes Wort, aber ich habe halt Software, die noch 32-Bit kompiliert werden muss.
Mein Beileid.
Because of fucking reasons. Habe ich mir jetzt halt auch nicht ausgesucht. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich halt auch einfach sagen, ja, wir machen hier einfach nur noch 64-Bit-Software und that's that. kann ich mir aber halt leider nicht aussuchen und wird sich halt so schnell auch nicht ändern. Und genau, und was ich jetzt mal hergenommen habe, ist einfach dieses Standard ENV 32-Bit. Aber was dann halt echt fricklig ist, ist, das geht dann davon aus, dass alles 32-Bit sein muss.
Ja.
Und das ist halt eigentlich nicht, was ich will, weil du hast dann halt irgendwie so dein ja klar, dein C++ und deine Libraries für C++ und so, die müssen natürlich 32-Bit sein. So weit, so schlecht. Aber beispielsweise für ein Dokumentationsbild brauchst du dann irgendwie ein, weiß ich nicht, ein Doxygen und ein Inkscape und ein ASCII-Doctor oder so, was dann irgendwie Ruby braucht. Und dann, das Ruby muss nicht 32-Bit sein. Ich muss nicht selber ein Ruby kompilieren, was 32-Bit ist. Das, also, so enthusiastisch bin ich nicht. Und da muss ich auch sagen, also, es hat erstaunlich gut funktioniert, aber ich habe irgendwie 3-4 Pakete, musste ich irgendwie Tests ausmachen. Also, Inkscape hat so eine interessante Dependency, die irgendwas mit Floating Points macht, was hinten und vorne nicht funktioniert auf anderen Plattformen.
Das kann gut sein, dass es noch niemals jemand ausprobiert hat in
doch,
der Version. Ja.
Das ist das doch. Geilste. Das ist das Geilste. Dann habe ich im Issue-Tracker geschaut, da gibt es ungefähr 5 oder 6 Issues zu irgendwie, ja, ich kompiliere das auf einer anderen, auf irgendwie einer anderen Plattform und das, die Tests fallen alle auseinander. Seit 2 Jahren, 3 Jahren, da gab es auch welche, die irgendwie auch gesagt haben, so, ja, hier mit nix, wenn ich das irgendwie mit nix für diese Plattform baue, dann
geht's kaputt. Ja, das sind immer genau diese Leute, ja. Da denkst du so, ja, okay, wow.
Und, ja, passiert einfach nix. Das ist den Autoren da, ja, entweder keine Zeit oder nicht wichtig genug oder ist einfach egal. Ja, und, genau, oder irgendwelche Haskell-Builds, die ich nicht mal genau weiß, warum's, wer, also von was das überhaupt eine Dependency ist.
Bestimmt Shellshack.
Ja.
Dann quasi so, ja, Shellshack, kein Problem, nimm all das Haskell.
Irgendwas, und da musst du super viele Haskell-Pakete bauen und da gibt's auch irgendwelche, wo die Tests dann einfach hängen, für immer, irgendwie. Also auch so, hä? Okay, interessant, stand es auch nicht auf meiner To-Do-Liste, so Haskell-Pakete debuggen.
Ist auch schon sehr random dann, ja, wenn du quasi in solche Rabbit Holes fällst.
Ja, genau, das ist irgendwie, das ist alles noch so super weit von irgendwie, ja, ich will hier irgendwie so C, C++-Scheiß kompilieren. So, ah ja, fix zuerst mal dieses... Ja, hier ist der.
If you want to compile C++, you have first compile the universe.
Ja, das ist so ein random Wizard, der dir dann so Sidequests gibt und sagt, ja, kompilier doch mal dieses Haskell-Paket.
Und genau. Nein, funktioniert leider nicht auf 32-Bit. Mensch.
Genau. Und Fun Fact, was tatsächlich nicht mehr mit 32-Bit funktioniert, ist Java.
Ja.
Gibt kein 32-Bit Java mehr, das ist einfach kaputt.
Das war's. Und was machen wir da jetzt?
Einfach aus. Das genau die Frage, was macht man jetzt? Jetzt kommst du. Jetzt kannst du uns erzählen, was macht man da?
Guck einfach, dass du um diese Dependency rumkommst. Kann sie nicht so wichtig sein.
Ja, das ist tatsächlich das, was ich jetzt mal gemacht habe, um das andere Zeug überhaupt zum Kompilieren zu bekommen.
Verstehe auch gar nicht, wie das sonst funktionieren soll. Also ich weiß nicht genau, wo das herkommt, aber wenn du das als Laufzeit-Dependency hast, wie funktioniert denn das jetzt gerade? Brauchst du ein altes Java oder was?
Was? Nee, genau, also auf auf Debian ist 32-Bit Java paketiert.
Na, okay.
Dann ist nicht, so. Ist nicht, dass man 32-Bit Java paketieren kann, nicht mehr paketieren oder nicht mehr bilden kann. Es ist nur so, dass NixOS das nicht mehr macht.
Hm.
Das ist natürlich, also, weil NixOS benutzt dieses, da habe ich auch gelernt, es gibt dieses Temurin.
Mhm.
Was irgendwie so ein Projekt ist, was halt Pre-Built Binaries macht. Die machen, by the way, auch noch Pre-Built Java 32-Bit Binaries, aber halt für Windows. Aber für Linux und macOS und keine Ahnung was, gibt's halt keine Pre-Built Java Binaries mehr. Und weil NixOS halt diese Java-Binaries von da nimmt, gibt es halt keine 32-Bit
Java. Das kann aber auch sein, dass nur dein Bild oder deine Abhängigkeit die davon nehmen willst. Ist nicht, ich kann mir vorstellen, dass es nicht unbedingt so sein muss. Was? Dass du die überschreiben kannst, dass du die Abhängigkeit quasi überschreiben kannst. Weil es gibt mindestens drei JDK Linux Base, also einmal Oracle JDK, Sereru und Thermorin, also keine Ahnung, was ist. Ich kenne mich damit auch voll nicht aus, also vielleicht.
Das ist halt auch das Problem. Ich kenne mich halt auch mit Char, also, hä?
Das ich weiß auch nicht genau, was du da schon wieder vorhast.
Ja, ich brauche einfach, naja, also, nee. Eigentlich, was ich gerne hätte, ist, ich würde gerne in mein Bild sagen, ich brauche halt einen GCC, der 32-Bit kann. Und ich brauche halt gewisse Pakete 32-Bit, nämlich so, halt so das, was man zum Kompilieren braucht, also so ein Boost, ein, keine Ahnung, ein OpenSSL, halt alles, was du in deine Applikation reinlinkst. Das muss halt irgendwie 32-Bit sein, weil die Applikation halt 32-Bit ist. Aber das ganze Tooling rundherum, wenn ich da nicht sage 32-Bit, also wenn das halt so ein Java oder ein Python oder was braucht man noch so, weiß ich nicht, Zeug halt, das kann von mir aus 64-Bit sein. Genau, so ein Doc-Bild. Das ist okay, wenn das 64-Bit ist, aber ich verstehe nicht, wie ich das in Nix-Paket irgendwie.
Ja, also es gibt unter Nix soll. Gibt es Build-Inputs, das sind quasi.
Ja, aber das funktioniert nicht.
Und dann gibt es Native-Build-Inputs.
Genau. Das gibt Build-Inputs und Native-Build-Inputs. Spielt keine Rolle, macht das irgendwie.
Wenn it du does das nothing.
Es kompiliert trotzdem in beiden Fällen, dass das 32-Bit. Es kann sein, dass ich irgendwie was anderes als dieses Standard-ENV 32-Bit nehmen müsste.
Ja. Ach so, ja, das musst du auf jeden Fall. Du musst quasi dann für die Abhängigkeiten sein.
Aber was und wo ist das dokumentiert?
Das halt. Im Internet. Ich hab keine Ahnung, Mann. Ich weiß
schick mal einen Link, aus dem Internet.
Okay, ich schick den Link zu Google. Kannst du mal nachgucken.
Ja, das ist genau, was ich gemacht habe. Und das habe ich halt irgendwie nicht, da habe ich halt nichts Schlaues gefunden. Aber genau, also was ich noch gefunden habe, was ich noch nicht ausprobiert habe, es gibt so ein Multi-Env, Standard-Env. Was aber irgendwie ich dann auch nur gefunden habe, und das war irgendwo im IRC, und irgendjemand hat das dann vom IRC auf so eine Wiki-Page gepackt. Das muss ich mal noch im Detail genau studieren. Und vielleicht macht dann Build-Input und Build-Input-Native etwas anderes.
Das, ja.
Vielleicht.
Ja, wie gesagt, also bei Cross-Compiling weiß ich, dass es gibt und dass es funktioniert, wenn es funktioniert. Um quasi dorthin zu kommen, tja.
Tja. Ja, ich habe auch nirgends irgendwie so ein Example gefunden, wo du so anschauen kannst und sagen kannst, hier, das wäre so ein Cross-Compiling-Example.
Keine Ahnung, es gibt hier auf jeden Fall bei nix.dev gibt es was, aber
ja.
Keine Ahnung. Das Ding baut, glaube ich, immer nur so ein Image für so fricke Kleinmaschinen, so Art 64.
Irgendwas ja, cool. Aber da baust du vermutlich ja halt dann auch alles für.
Naja.
Da willst du dann auch wieder nicht so ein Mixed Environment. Also, ich sehe auch ein, es ist halt ein bisschen so ein. Der Use Case ist so ein bisschen out there. Ist nicht unbedingt das, was die meisten Leute machen wollen.
Ja. Viel Erfolg auf jeden Fall noch.
Ja. Und ob ich das will, keine Ahnung. Und dann, was hatten wir noch? Dann hatten wir das andere Mimimi. Aus irgendeinem Grund will Nix nicht meine Shell Scripts ausführen.
Ja. Der eine hat gemeint, dass irgendwie an der Shebang liegen könnte.
Genau, da hat er das. Ich habe das mal kurz gegoogelt, das war auch nicht so. Also, das auch nicht, da gibt es auch nicht so conclusive Dokumentation, wie man das überhaupt einsetzt. Also, zumindest habe ich in den ersten drei Google-Dingen nicht gerade was gesehen. Muss ich dann mal im Detail durchlesen und.
Ja, in Nix-Packages gibt es aber immer viele Beispiele dafür.
Also, ja, genau. Beziehungsweise, das ist halt echt cool, weil es halt alles in einem Git-Repo ist. Kannst du einfach so, du kannst halt schauen, so, wenn du ungefähr das, ja, genau, wenn du so ein Keyword hast oder so, kannst du halt schauen und dann kannst du andere Pakete anschauen und schauen, wie haben das andere Pakete gelöst. Das ist schon geil.
Das stimmt schon. Das ist schon ein Vorteil gegenüber anderen Bildplattform.
Ja. Also das ist halt dieses, ja, dieses Single
Monorepo.
Ja, dieses Monorepo, wo du halt alle Pakete drin hast. Und das, ich glaube, das ist schon der geilere Approach, als was irgendwie Debian und so macht mit den Multi-Repo-Zeug. Mhm.
1000 Millionen Repos, alles tausendfach verteilt.
Genau, also ich
finde es nichts wieder.
Genau, FreeBSD hat ja auch so ein Single-Repo und so. Ich glaube, das ist einfach der geilere Approach, weil du kannst dann halt gewisse Dinge halt wirklich auch so Cross-Cutting über alle Pakete machen.
Ja.
Dann kann sich halt jemand hinsetzen und sagen so, ja, das ist aber super wichtig, dass wir das bei allen Paketen machen. Und dann muss das nicht, müssen das nicht 1000 Leute, die verstreut sind in den verschiedensten Repos und verschiedenen Infrastrukturen arbeiten, das irgendwann vielleicht irgendwie machen, sondern kann dann einfach jemand durchgehen und kann das für alle Pakete irgendwie scripten und dann den ganzen Tree einfach bauen und schauen, ob das funktioniert oder nicht.
Naja, genau. Es gibt da einige so Sachen, auch so große Refactorings, wenn du sagst, okay, dieses Ding, was wir da gemacht haben damals, irgendwie Quatsch. Wir wollen das jetzt überall austauschen. Da gab es ein paar Sachen, die treeweit waren, also es ist groß, ja.
Genau.
Und das funktioniert ganz gut.
Das ist schon geil.
Ja, deswegen diese Ansätze auch, das Ding wieder auseinanderzuziehen, hat natürlich, also es gibt es mal wieder, irgendwo haben Leute die Idee, wie wäre es denn, wenn wir es so machen wie damals, wo es auseinandergezogen wurde, bevor wir es zusammengezogen haben. Also quasi, quasi nochmal die Vergangenheit wiederholen. Und das hat halt nicht nur Vorteile, Sachen auseinanderzuziehen, das hat halt auch viele Nachteile.
Ja, also schlussendlich ist ja immer Trade-off.
Aber, genau. Aber ich glaube, für das passt ganz gut auch quasi, dass die Module mit dabei sind, weil die hängen halt schon sehr nah an den Paketen mit dran.
Ja, also ich finde das schon auch. Also
Kann so bleiben.
Ich find das gut, dass das so ein Single, ja. Genau, weil auch für Doku und so ist halt super easy, dann einfach Beispiele zu finden, wenn du ungefähr weißt, wo du beginnen musst. Hm. Für gewisse Dinge ist halt dann schon auch
besser, ja.
Schwierig herauszufinden, wo du überhaupt beginnen musst, aber wenn du dann mal weißt, so, ich brauche dieses Ding, dann kannst du einfach schauen, wie haben das Leute gemacht. Genau, aber ja, crazy, vielleicht muss ich dann meine Shell-Scripts patchen und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass das Environment nicht dass es nicht POSIX-compliant ist.
Tja.
Das finde ich schon ein bisschen fucked. Aber das könnte natürlich schon sein.
Ja, hier sind wir.
Tja.
Es fällt dann halt immer auf, wenn man es nicht so macht, wie dieser eine Dressverse und das schon immer gemacht hat.
Hm. Ja, gut, also aber eben, also dass das, also ich habe ein paar verschiedene Shebangs ausprobiert. Und das UserBinEnv ist eigentlich das, was POSIX sagt, funktioniert.
Ja, es funktioniert in den meisten Fällen, aber wenn du halt cross-compilest, dann ist es halt auch immer die Frage,
ist kein Cross-Compiling, also wenn du den Blogpost, diesen Post auf, wer ist dieses Discourse, NixOS Forum, Ding sie gemacht hat, das ist ein plain Standard-Paket mit CMake. Das ist nichts Cross-Compiling, das ist nicht 32-Bit, das ist ein generelles Problem. Also, wie gesagt, also wenn man dem Typen, der da geantwortet hat, glauben kann, ist das Problem, dass das Environment da halt nicht POSIX-compliant ist. Das heißt, dass du da irgendwie nicht in deinen Scripts irgendwie das rauspatchen musst und sagen musst, dann halt das rausliest und sagt, da ist eine Bash und dann ersetzt es das halt durch den Nix-Path zu einer Bash.
Ja, ja.
I guess. Und ja,
ich versuch's einfach mal und dann schauen wir.
Ja, ich hätte irgendwie erwartet, dass so ein UserBinEnv oder so dann funktioniert und dann das halt mir die richtige Nix-Bash gibt. Aber vielleicht ist das einfach nicht so.
So. Okay. Genug geheult.
Jetzt über Nix-Packages. Genug geweint.
Ja. Alles dann kaputt.
Genug
alles
geweint kaputt. Über nix.
Alles nix. Doof.
Oh. Mimimi.
Mimimi.
Dafür kommen sind wir da.
Wir
Selbsthilfegruppe hier.
Ja, Selbsthilfegruppe, Paketbau.
Ja.
Kommen wir zur Kategorie Lesefu. Wer von euch hat was zu lesen?
Ich habe was. Ja? Seeing Faces in Things. Oh, a Model and Dataset for Pareidolia. So. Und das ist ein Paper, wie man quasi so maschinelles Lernen benutzen kann, um Gesichter in Dingen zu erkennen.
Okay, das ist lustig.
Das ist nice. Es hat viele Bilder und hat dann quasi so noch ein bisschen so echte Mathe dazu. Und da unten kannst du das Paper lesen, wenn du das möchtest. Aber es ist schon witzig einfach.
Nee, ich will einfach nur Bilder sehen, ehrlich gesagt.
Ja, guck dir die Bilder an. Das ist perfektes Ding für dich. Ich habe auch nicht mehr gemacht. Es gibt sogar ein Video.
Oh.
Ich weiß aber nicht, wie das Video ist. Kann ich jetzt nicht anmachen gerade. Aber das ist genau
gute Sache. Danach überall Gesichter sehen, überall in allem.
Genau. Es ist, sie haben quasi ein Dataset, ein annotiertes Dataset für genau solche Bilder und sie haben auch quasi Algorithmen, wie man das quasi mit seinen eigenen Bildern machen kann. Schön.
Ja. Nice.
Dann kommen wir zu unserer letzten Kategorie, die Picks. Picks, Picks, Picks. Dann mache ich mal den Pickstarter. Ich habe bundestagszusammenfasser.de mitgebracht.
Ist das so ein AI-Ding oder was?
Das ist tatsächlich, ja, es wird auch AI benutzt tatsächlich. Nice. Das heißt, diese ganzen Plenardebatten werden hier dann zusammengefasst und du kannst sozusagen die Zusammenfassung lesen, was zu welchem Gesetz dann gerade behandelt wird, was die dann da so zu gesagt haben. Aber auch ganz nett, und der Teil ist, glaube ich, kuratiert, oder wie sagt man dazu, wenn es dann nicht AI ist, sondern von Menschen gemacht.
Eine Person.
Du siehst die aktuellen Gesetze, die, oder Gesetzesvorhaben, die gerade sind. Also, was weiß ich, kann man gucken, in Vorbereitung, Rüstungsexportkontrollgesetz, ja, siehst du, wer das gerade in Auftrag gegeben hat, oder Weltraumgesetz, echt, wir haben ein Weltraumgesetz, okay, vom Bundesinnenministerium, dann kannst du anklicken.
Das
dann
passt aber nicht, wenn es Innenministerium ist, wenn wir ins Weltraum wollen.
Kannst du mal sehen.
Naja, Weltraum ist halt eine deutsche Sache.
Ja.
Der deutsche Weltraum.
Ja, genau. Also es geht um den deutschen Weltraum, ja. Ja, der wird hier im Weltraumgesetz behandelt. Ja, da kannst du jedenfalls gucken, wo es gerade, an welcher Stelle es hängt. Das ist jetzt im Endeffekt erstmal ein Eckpunkt.
Über uns.
Wie sicher bist du da?
Ja, genau.
Sehr sicher. Okay. 98%.
Oder ob es schon ein Referentenentwurf ist oder ein Kabinettsbeschluss und in welcher Lesung es ist und wann es dann verkündet ist. Also das zeigt so schön den Werdegang eines Gesetzes. Ja, die meisten Gesetze kommen ja tatsächlich auch aus dem Kabinett raus. Ich glaube, das sind über 80% der Gesetze, die die Regierung, also das über das Kabinett sozusagen kommt. Dann hast du noch knapp 20% der Gesetze, die aus dem Bundestag sozusagen selber rauskommen, also aus den Parteien, aus dem Parlament, Parlamentsentwurf. Und dann hast du tatsächlich irgendwie 1,23% der Gesetze, die vom Bundestag, vom Bundesrat herkommen. Genau, und wo so ein Gesetz gerade hängt und wie das alles funktioniert, das seht ihr auf bundestagszusammenfasser.de. Und ja, auch hier AI drin, weil man will sich den ganzen Scheiß nicht selber durchlesen und verstehen, sondern man will jemanden haben, der zumindest mal kurz zusammenfassen kann, worum geht's denn in diesem Gesetz überhaupt und was ist der aktuelle Stand? Sehr schöne Geschichte.
Ich finde das auch ein guter Ansatz für diese Sprachmodelle. Also zusammenfassen können die relativ gut und die könnt ihr da auch machen.
Ja.
Und bevor du irgendwie 5000 Seiten irgendwas liest oder 30, ja, kann das auch ein Computer machen.
Ja. Und dann wisst ihr vielleicht, an welcher Stelle ihr da nochmal eingreifen müsst und.
Genau, man kann immer noch nachlesen. Das ist ja quasi.
Stellungnahmen
nicht, genau.
Geben könnt. Ja. Sehr schöne Geschichte. Schön. Habe ich auch von der Podcast-Konferenz mitgebracht. Habe ich gesagt, das muss ich hier gleich mal, weil das fand ich eine sehr schöne Seite.
Jupp. Mhm.
So. Okay. Was habt ihr noch?
Ich habe den, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal hatte, ich hoffe nicht, den Deal With It GIF Emoji Generator. Du lädst quasi ein Bild von einer Person rein, die in die Kamera guckt und kannst dann quasi per Magic kannst du so ein so eine Sonnenbrille von oben oder von unten oder von der Seite kommen, reinfliegen lassen. Sehr nice. Und es ist komplett im Browser, das heißt, es ist quasi kein Backend-Quatsch oder so, sondern es ist quasi, es macht dein Browser ganz alleine. Toll, oder?
Crazy, das ist was der Browser alles kann.
Ja, Mann, das ist total verrückt. Und stell dir vor, du hast irgendwie so ein Bild von dir, wo du keine Brille auf hast und dann, zack, fliegt eine Brille rein.
Hm. Okay. Ja.
Sehr, sehr cool. Und kannst sogar noch ein bisschen nachrücken und so. Und dann kannst du Deal with it machen.
AI?
Und dann,
sonst brauche ich das nicht.
Warte. Es ist, was sagt der? AI. Ah. All done artisanally and securely in your browser. Tja, ohne AI. Ich glaub, so ohne. Ein Scheiß.
Dann will ich es nicht. Sorry.
Okay, dann schnell abbrechen.
Ja.
Könnt
ihr uns hier Projekte vorschlagen, die ohne AI sind? Habt ihr da nichts gelernt?
Ist overengineered, das muss reichen.
Naja, gut.
Auf jeden Fall ist es super.
Es ist super. Immerhin.
Du bist noch nicht überzeugt, aber hast du schon mal die Mona Lisa angeklickt?
Nee. Ja, habe ich. Und das ist top.
Ja, ist top. Okay. Also ihr seid begeistert, ja.
Ich liebe es auch.
Absolut. Ist gekauft. Ist viel besser als dieses AI-Zeug. Sag's dir.
Es hat wenigstens einen Use Case.
Funktioniert, das ist die Zukunft. Das ist die Zukunft, die ich haben will.
Ja. Das ist meine Zukunft.
Nein. Nicht dieses Ingo-Duo. Duo-Ingo.
Oh, Duo-Ingo brauchen wir nicht.
Nicht Duo-Glasses. Ja, Party-Glasses.
Was?
Ja. Party-Glasses. Klassik ist ja langweilig. Oh, man kann sogar die Mona Lisa umdrehen.
Ja. Du kannst krass, sogar, oder? Auf den Kopf drehen.
Ja.
Sehr schön. Du kannst sogar die Brille umdrehen.
Ja. Wunderbar. Gut, ich mache jetzt wieder zu, sonst spiele ich jetzt den ganzen Tag damit rum.
Und, weil das so geil ist. Jetzt hast du es rausgefunden.
Der ist total geil. Das Hammer. Ist also, Leute, klickt
jetzt doch
an,
überzeugt.
Macht es unbedingt. Und wenn
Ingo ist doch überzeugt.
Wir haben hier neben der Sendung gerade einen Diskussionsfaden auf Mastodon aufgemacht, um alle unsere alten Handys rauszukramen. Also wenn auch ihr noch irgendeins in der Schublade habt, könnt ihr das gerne auch posten. Jetzt wird hier abgenördet über irgendwelche alten Handys, die wir noch alle in unserem Schrank zu liegen haben. Was auch immer.
Du musst aufpassen wegen den Lipo-Akkus, die. Achso, nee, der hat, das ist wahrscheinlich so alt, dass er gar keine Lithium-Probleme hat.
Also es hat auf jeden Fall Akku, den kann man auch rausnehmen. Ja. Ich habe aber glaube ich, kein Ladegerät mehr für dieses alte.
Ist wahrscheinlich Nickel-Metallhydrid und dann ist auch egal, die können nur auslaufen, glaube ich.
Es ist auf jeden Fall nicht ausgelaufen. Das war Siemens deutsche Qualitätsarbeit. Das war
das
noch
zugeschweißt. Genau, es ist zugeschweißt, da geht nichts raus.
Ja, da passiert nichts. Gute alte Werttechnik. Sehr schön. Ja, dann sind wir am Ende dieser kleinen, feinen Sendung. Der Ausgabe 346. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Der Gret.
No. Fast. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao, ciao.